insofern, ich sollte den hier noch hochziehen.
Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux
Radio. Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz. Ausgabe 100, diesmal jetzt wirklich heute mit Dirk.
Yippie!
Yippie, der extra aus der Schweiz eingeflogen ist für uns hier.
Naja, bin noch gefahren, also es war noch auf dem Boden, noch nicht geflogen.
Und die letzten paar Meter war auch eher so Schneckentempo, oder?
Ja, ich glaube, ich habe Schnecken mich überholen sehen.
Genau, und Frank, der ist auch von Schnecken überholt worden.
Genau, auf Stau.
So könnte man es auch sagen. Ja, ich bin schön mit dem öffentlichen Nahverkehr hierher gekommen und hatte keine Probleme.
Ja, der öffentliche Nahverkehr fährt leider nicht hier vorbei, den ich gewohnt bin zu benutzen.
Ja. Okay, also
dafür ist meiner immer pünktlich, aber.
Den S-Bahn-Verkehr in der Schweiz, den wollen wir jetzt mal nicht untersuchen hier.
Ja, das ist viel zu schade für Deutschland irgendwie. Das klappt nämlich wirklich gut in der Schweiz, das muss ich sagen.
Ist halt auch wesentlich kleiner.
Da sind aber auch massiv Subventionen drin.
Ja. Also aber da kannst du schon so mit der S-Bahn vom einen Ende des Landes zum anderen Ende fahren, oder?
Kannst du ja. Und vor allem zahlst du die Strecke und du zahlst nicht den Zug.
Okay.
Also wenn du sagst, du fährst von A nach B, dann kannst du jeden Zug nehmen, der von A nach B fährt. Und nicht wie in Deutschland, wenn es ein ICE ist, dann zahlst du halt mehr dafür.
Ja, und ICE und ein Regionalexpress
und alles kostet. Und ICE 3 und 4711 und genau.
Ja, 42, 23.
Und genau, ich bin einmal mit dem Zug nach Stuttgart gefahren, die haben mich in Böblingen rausgeschmissen, weil sie eh schon so viel Verspätung hatten, dass sie dachten, sie könnten auch gleich wieder zurückfahren.
Da halten sie jetzt nicht mehr im Übrigen.
Das fand ich super. Die haben da gehalten und haben gesagt, sie können ja jetzt mit der S-Bahn weiterfahren. Fand ich super frech.
Ah ja.
Schön. Okay. Ja. Wir wollen aber bestimmt was anderes erzählen jetzt als unsere ÖPNV-Erlebnisse.
Ja, ich bin heute von Kassel schön mit dem ICE gefahren, war wunderschön, hatte ein bisschen Verspätung, aber ja, 5 Minuten ist ja bei der Bahn keine Verspätung. Okay. Worüber reden wir heute? Wir reden über, wie immer, die aktuellen Themen, die letzte Woche passiert sind. Und das Hauptthema dieser heutigen Sendung ist Ubuntu 10.04, muss ich sagen. Ne?
Korrekt.
Ich sage ja immer, ich würde ja abkürzen. 10.04, was soll der ganze Scheiß? Ja,
dann
Scheiß?
Ist es aber nicht mehr sortiert, wenn du 10.4 und 10.1 untereinander schreibst. Dann ist 10.4 halt weiter.
Ist denn dann Kubuntu 10.4 auch unser Thema?
10.04.
10.04.
Hä? Du hast es falsch gesagt.
Echt?
10.4.
Ja, die Betonung war ja auch eher auf dem ersten Buchstaben.
Worum geht's? Was war deine
Frage?
Okay, dann
wiederhole ich meine Frage nochmal. Bitte. Meine Frage war, ob Kubuntu auch unser Thema ist.
Kubuntu, wenn du über Kubuntu was zu sagen weißt, kannst du das gerne tun. Achso, das ist die erste Version mit KDE 4, ne? Aber da kommen wir gleich zu.
Nee.
Nein. Nicht?
Hä? KDE 4.4 vielleicht.
Mit KDE. Also, ihr merkt, ich habe keine Ahnung, aber dafür habe ich mir ja auch Experten hier ins Studio eingeladen.
Kommen die noch?
Ja, das seid ihr zwei, dachte ich.
Ach so.
Okay. Oder müsst ihr Platz machen für die Richtigen, die dann noch kommen?
Schauen wir mal.
Starten mit Ubuntu, auch wenn das unser Hauptthema ist, aber was ganz Kleines. Wir haben eine eigene Zertifizierung gestartet. Weiß nicht, habt ihr euch das durchgelesen? Wisst ihr, worum es geht? Also.
Ich habe nur gehört, dass die sich vom LPI loskoppeln wollten und eine eigene Sache gestartet haben, so wie es auch Red Hat tut. Und was da jetzt genau hintersteckt, weiß ich nicht, bin ich ganz ehrlich.
Gut, da wollte auch das LPI nicht so richtig was zu sagen. Ich war ja heute oder gestern noch dort. Für Ubuntu ist das, die wollen nicht so viel mit Linux zu tun haben. So klingt das. Also Linux-Kenntnisse braucht man nicht, um Ubuntu zu bedienen, ist so ein bisschen das Credo. Hauptsache, du kannst die Sachen rumklicken und das reicht schon und das wird jetzt nur noch zertifiziert.
Schmerzt das sagen zu müssen, das erinnert so ein bisschen an MCSE, oder?
Tja. Also wer Linux nachweisen will, der sollte eine andere Zertifizierung nehmen. Wer Ubuntu Click nachweisen will, dem sei jetzt der neue Ubuntu Certified Professional empfohlen. Der wird jetzt ab 10.04 vergeben und der Kurs oder die Prüfung dauert dann so 60 bis 90 Minuten. Es soll mehr ein Praxistest sein als beim LPI. Da sind es ja mehr so Multiple-Choice-Ankreuz-Sachen. Was ich jetzt persönlich beim LPI auch nicht so geschickt finde, aber okay, das ist halt bei denen so die Entscheidung. Und ja, jetzt braucht man dafür nicht mehr unbedingt Linux-Kenntnisse. Gut, da kann man sich jetzt drüber streiten. Ich finde es auch gar nicht so schlecht, dass die ihr eigenes Ding machen, weil LPI ja war, ist da mittlerweile auch so konkurrenzlos. Also die wie heißt die, wie heißt diese komische Firma, die Suse gekauft hat, Novell? Die macht das ja jetzt auch mit LPI zusammen. Also wenn man ein LPI-Zertifikat hat, kriegt man auch automatisch den Novell SUSE Certified Professional, wie auch immer der da heißt. Und ja, dann bleibt nur noch eigentlich Red Hat übrig und vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, dass Ubuntu da jetzt auch eigene Wege geht und der Markt sich da so ein bisschen wieder differenzieren kann, weil auch eine andere Zertifizierung stellt, dieses Linux Plus, ist von so einer anderen Firma, die vor allem in Amerika sehr aktiv ist, das ist jetzt auch LPI und wir leben ja im Kapitalismus und da ist das mit dem Markt und so und naja, ihr wisst das Ganze.
Ich frage mich da immer, ich meine, warum gibt es Zertifizierung? Das dient ja dazu, dass wenn du jetzt irgendwie, du bist jetzt eine Firma oder du bist jetzt irgendjemand, du suchst jetzt jemand, der jetzt irgendwas für dich tut, Administration zum Beispiel, dann willst du ja wissen, dass der jetzt vor dir steht, die und die Dinge kann. Ich glaube, das ist so der Sinn von so einer Zertifizierung hauptsächlich, oder? Und wenn es da jetzt irgendwie 5000 verschiedene gibt, dann geht so der Sinn da ein bisschen verloren, oder? Also jetzt ist da jetzt irgendwie hier Novell, Super, keine Ahnung, wie das bei denen heißt, Admin, und jetzt suchst du aber jemand für Debian, jetzt weißt du ja gar nicht, kann der das dann auch, oder ist das irgendwie was völlig anderes, oder?
Ja, auf der anderen Seite willst du ja auch vielleicht Leute, die spezialisiert auf irgendein Thema sind.
Klar.
Also ich meine...
Das interessiert keine Sau, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Wenn du dich irgendwo bewerbst, die gucken auf deine Arbeitszeugnisse und suchen sich einen Referenzkontakt, den sie anrufen dürfen, so war es zumindest bei mir. Und dann hat mein Vorarbeitgeber gesagt, wenn es mich nicht gegeben hätte, würde es die Firma nicht mehr geben. Und was völlig gelogen war, aber was gut war für mich. und daraufhin bin ich dann tatsächlich eingestellt worden, aber so Zertifikate zählen eigentlich kaum was. Das ist so meine Erfahrung, die ich mache.
Wieso braucht man das überhaupt dann?
Ich habe um Geld zu verdienen. Es gab mal ein wirklich gutes IT-Zertifikat, das war der Certified Network Engineer von Novell, bevor sie eine Linux-Company geworden sind. Da konnten sich alle Leute wirklich was drauf einbilden. Weil da hast du auch wirklich einen Server vorgestellt bekommen, der ein Problem hatte. Und da konnte es von einer ausgefallenen Steuerleitung beim SCSI-Flachbandkabel bis hin zu Beinchen vom Prozessor gebrochen alles sein. Das musstest du rausfinden.
Okay.
Und den hat wirklich nicht jeder bekommen. Der war auch echt teuer.
Konnte man auch durchfallen.
Da konnte man, aber...
Ist ja nicht überall so.
Es sind fast 80% der Leute durchgefallen.
Okay.
Ja gut, beim LPI fallen auch regelmäßig Leute durch, wenn man sich da nicht vorbereitet drauf. Glaube ich schon, dass man das so aus dem Stand nicht kann, gerade wenn es Wissensabfragen sind, ja. Also, sorry, der ob RPM, QS, AL, such mich mal, was das gerade macht. Wenn ich das nicht täglich benutze, ja, rufe ich da den Man auf und guck's halt nach. Das muss ich nicht wissen. Also, selbst wenn ich jetzt, ob ich jetzt immer Debian administriere und dann einmal von der RPM-Maschine sehe, ich brauche vielleicht ein paar Minuten länger, aber das kriege ich schon raus, ja. Aber in der Prüfung muss ich das dann halt wissen, weil es abgefragt wird. Also.
Deswegen denke ich, dass das nicht so entscheidend ist. Wenn du dich vorbereiten willst, kannst du dir irgendwie die letzten 5 Jahre Linux-Magazin kaufen. Die haben so eine Reihe gemacht mit LPI,
also du
Artikeln.
Ja, gibt mittlerweile auch so Online-Trainings von
selbst das natürlich.
Von der Linux New Media. Und es gibt auch Bücher, zigtausend Bücher gibt es da drüber. Wir haben ja auch schon mal welche vorgestellt. Kann man sich darauf vorbereiten. Also ich würde ihn schon gerne mal machen, also zum Beispiel die LPIC-Zertifizierung, also einfach, ja, um auch zu wissen, wo man selber steht. Also dafür finde ich es eigentlich gut, ja. Hast schon ewig lang mit Linux gearbeitet, aber würdest du das jetzt so quasi irgendwie aus dem Stand schaffen? Ist das, was eventuell Arbeitgeber an dich stellen könnten oder so? Von daher finde ich es schon gut. Und auch mal in jede Welt irgendwie reingeschnuppert zu haben, sei es Debian oder Deb und RPM oder so, da fragen sie ja schon querbeet. Von daher macht das durchaus Sinn. Und
je nachdem, wo du dich bewirbst.
Klar, das ist immer so, ja. Manche werfen dich raus, weil du im Anschreiben irgendwie einen Kommafehler falsch gesetzt hast und andere lesen das Anschreiben gar nicht erst, sondern gucken halt, wie sind deine Arbeitszeugnisse, wie ist der Lebenslauf und hast du irgendwie 5 Zertifizierungen. Also, ja.
Ich kann es jetzt für meinen Teil sagen, ich bin sind anderen mitverantwortlich für 1750 Solaris- und Linux-Trümmer. Und da ist ein fachliches Verfahren etabliert, was sich mit LPI oder mit irgendwelchen anderen Zertifizierungen gar nicht abdecken lässt. Weil es wird nicht per RPM oder per YAM installiert, sondern es gibt ganz eigene Verfahren, die wirklich auf die Company zugeschnitten sind. In kleineren Firmen ist es vielleicht von Bedeutung, aber ich glaube in großen Firmen dann nicht mehr.
Ja, also ganz klar, hängt vom Arbeitgeber ab. Dann eine erfreuliche Nachricht, es ist wieder ein Bundesverdienstkreuz an jemanden aus der freien Software-Szene verliehen worden, nämlich Georg Greve. Er hat die Free Software Foundation Europe damals gegründet und er hat jetzt heute das Bundesverdienstkreuz bekommen.
Super Sache das.
Ja, absolut. Vor allem für mich selbst, weil ich kenne jetzt schon zwei Leute persönlich, die das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen haben. Das finde ich total super.
Ja, letztens hat es Herr Ettrich bekommen.
Richtig, genau.
Und jetzt Georg Greve. Wir haben auch
Im Ernst, also ich finde es schon super, dass es allgemein als gute Errungenschaft, als gute Sache anerkannt wird. Ja. Ist ja nicht selbstverständlich. Keine Ahnung, der Staat könnte ja auch denken, sowas braucht man gar nicht. Aber offensichtlich gibt es Leute, die denken, das ist sinnvoll und das finde ich toll.
Genau, und vor allem kommt man so mal wieder ein bisschen in Mainstream-Medien auch rein. Ja. Er hat das bekommen und warum hat er das bekommen? Für freie Software. Es lohnt sich also auch dort, sich zu engagieren. Mit Georg Greve haben wir auch vor kurzem ein Interview gemacht zu Colab. Also wer ihn mal live hören möchte, kann sich mal bei uns im Archiv umtun. Dann gibt es einen neuen freien Film, wo wir gerade bei FSFE waren, von der von der Free Software Foundation, die hat den unterstützt, gesponsert, whatever, und der heißt Patent Absurdity. Da geht es um das amerikanische Patentsystem und dass das alles schon traurig ist, wie es gelaufen ist und warum das nicht unbedingt gut ist, wie es zurzeit in Amerika ist, das Patentsystem, dass man halt tatsächlich auf Software Patente kriegen kann und dass man sich halt nicht sicher sein kann, wenn man eine Software entwickelt, ob man nicht irgendwie 30 Patente, von denen man noch nie was gehört hat und die wahrscheinlich auch nur in Schubladen liegen, dass man die nicht beim Schreiben von Software verletzt, was ja bei uns in Europa Gott sei Dank zurzeit, wer weiß, wie lange noch nicht so ist.
Ich glaube, es ist total unmöglich, keine Patente zu verletzen, also Softwarepatente, weil es ist ja wirklich alles patentiert, vom Icon über die Maus über wirklich
Fortschrittsbalken.
Alles. Fortschrittsbalken ist alles patentiert. Also eigentlich geht es nur noch darum, wer sich dann die besseren Anwälte leisten kann. Und das sind halt die kleinen Free-Software-Entwickler in der Regel halt nicht.
Ja. Ja, deswegen. Also, Absurdity, Patent Absurdity, also das ist, ich glaube, der lange Titel ist auch How Software Patents Broke the System, also warum die das komplette System von wir schützen Innovation und sowas eigentlich kaputt machen, indem sie solche Hürden aufbauen, die eigentlich Angst machen müssen, überhaupt Software zu entwickeln. Ein Film von der Free Software Foundation, runterladbar, anguckbar, in natürlich einem freien Format und das ist Octeora und auch die komplette Film ist mit freien Sachen produziert worden. Ja, Patent Absurdity kann man sich mal angucken. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ja, werde es bestimmt mal tun in nächster Zeit.
Tut ihr euch auch so schwer damit, irgendwie Videos zu gucken am Stück, am Rechner? Also ich selber gucke sowas nicht tatsächlich, weil ich mir dafür die Zeit nicht nehme. Dafür habe ich auch die Zeit gar nicht.
Also so selten, aber manchmal zum Abspannen gucke ich schon mal irgendwie eine Serie oder auch mal einen Film. Und das dann halt, weil ich keinen Fernseher zu Hause habe, logischerweise auf dem Computer.
Okay.
Ehrlich gesagt ist bei mir das Gegenteil der Fall. Also ich benutze eigentlich inzwischen nur noch Miro. Das ist so ein Podcast-Catcher und Abspieler und Torrent-Client und da gibt es jede Menge Videomaterial frei, unverschlüsselt, DRM-frei und ganz viel von Öffentlich-Rechtlichen auch. Und da habe ich halt so Vorteile, wie ich schaue es mir halt an, wenn ich halt Zeit dafür habe und nicht, wenn gerade 20 Uhr ist und Tagesschau kommt. Und von daher schaue ich eigentlich nur noch am Rechner irgendwelche Videos oder irgendwelche Nachrichten oder sowas und gar nicht mehr im Fernseher.
Ja, ich habe gar keinen. Also deswegen.
Ich höre unglaublich viel Podcasts. Okay. Ja. Und ich setze mich selten vor den Rechner, um ein Video zu gucken. Das ist einfach der Punkt.
Gut, es gibt ja mittlerweile auch ziemlich viele Videopodcasts. Und ich gucke auch relativ viele Sachen aus den Mediatheken. Und da haben wir ja das Problem, dass mittlerweile nach dem 12. Rundfunkstaatsvertrag, wir haben ja letzte Woche darüber geredet, da die Sachen jetzt nach 7 Tagen gelöscht werden. Manche Sachen gibt's als Podcast, andere wiederum nicht. Aber es gibt ein paar Programme, die sowas runterladen können. Also ich glaube, Dirk hat es letztens über irgendwas geblockt.
Es gibt so ein Java-Programm, das man bei SourceForge findet, in dem man einfach nach Mediathek sucht. Und dass sämtliche Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender im DACH, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, durchsuchen kann und Serien runterladen kann. Mhm. Das macht das mit M-Player und das geht super gut.
Okay, und der lädt es auch runter für mich und sortiert es dann irgendwie ein und dann kann ich es mir auch, selbst wenn die 7 Tage abgelaufen sind, angucken.
Wenn du es runtergeladen hast, klar, kannst du es so lange angucken, wie du lustig bist, aber wenn du es innerhalb dieser 7 Tage nicht runterlädst, ist es halt nicht verfügbar.
Mhm. Gut. Man kann sich natürlich auch selber was bauen, nur mit Curl und Wget und whatever. Da hat letztens auch jemand geblockt. Wir werden es dann mal verlinken. Also sich selber irgendwie ein kleines Skript schreiben und so geht es natürlich auch. Also wenn man sagt, man hat eh so 4-5 Sendungen oder so, dann kann man auch im Server dieses kleine Skript immer durchlaufen lassen und läuft nicht Gefahr, dass nach 7 Tagen die schönen Sachen weg sind. Es haben sich ja jetzt auch schon mehrere überlegt, ob es nicht möglich ist, irgendwie die komplette ARD und ZDF-Mediathek mal so zu spiegeln immer. Und das ist halt bloß die Frage, wie rechtlich das Ganze aussieht. Müssten wir mal einen Anwalt fragen.
Das ist eine gute Frage.
Ja. Okay. Gibt es jedenfalls noch nicht. Zumindest habe ich noch nichts Spezifisches gehört. So, dann haben wir einen großen Google-Themenblock mal wieder. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sollten uns irgendwie umbenennen in Google Talk Radio oder so.
Anti-Google Talk, meinst du?
Von mir aus auch Anti-Google Talk Radio. Ich weiß nicht, die machen so viel, dass sie es tatsächlich jede Woche. Jede Woche schaffen die es in dieses kleine Programmchen hier. Und auch diese Woche ist ziemlich viel passiert, vor allem in Richtung Google Street View. Da will Hamburg jetzt verhindern, dass Google einfach so die Sachen abfilmen kann, ohne sich da an bestimmte Regeln zu halten. Also man kann dann wohl sagen, man möchte da nicht drauf sein, wenn man drauf ist. Alle Kennzeichen müssen irgendwie geschwärzt werden. Man darf nicht über hohe Hecken filmen, wenn es von vom Fußgänger aus nicht möglich ist. Also so ist es ja auch zum Beispiel bei Bildern. Ich kann Bildern veröffentlichen Orten machen und das gehört an mir. Das darf ich abbilden, aber sobald es halt für mich mit normalen Möglichkeiten nicht sichtbar ist, also ich auf eine Leiter steigen muss oder so, um dann ein Foto zu machen, dann darf ich es auch nicht. Und wahrscheinlich dieselben Sachen wollen sie jetzt anwenden auf Google Street View und das ist jetzt erstmal eine Bundesratsinitiative, weil die grüne Ministerin aus Hamburg, ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, wollte eigentlich erst warten, bis die Ilse Aigner da ein eigenes Gesetz macht, aber da das jetzt irgendwie nicht kommt, versuchen sie es jetzt erstmal über den Bundesrat.
Die Ilse Aigner war die sich jetzt bei mit Facebook irgendwie abmelden genau. will, genau, wenn die. Facebook nicht auf sie hört.
Ja, das ist doch tolle Politik, oder?
Ja, ist halt die Frage, ob sie irgendwas damit ausrichten kann. Ich habe das Gefühl, es kann vielleicht ein paar Wähler dadurch gewinnen in Deutschland, aber Google oder Facebook oder...
Wer denn?
Ja, keine Ahnung. aber fest steht, dass Facebook das nun mal gar nicht interessiert.
Ja.
Ich tue mich mit der gesamten Diskussion in enorm schwer, weil läuft auch im Moment eine Mega-Diskussion bei mir im Blog, welche Daten sind überhaupt noch schützenswert? Überhaupt. Also ich meine, niemand auf der Welt ist gezwungen, sich einen Facebook-Account zuzulegen. Niemand auf der Welt ist gezwungen, Geburtsdatum muss man eingeben. Man kann ja auch ein falsches eingeben, aber niemand ist gezwungen, seinen Lebenslauf da reinzuwerfen. Wenn sich jeder darüber klar wäre, dass alles, was er da reinschmeißt, auch irgendwie wieder rauskommen kann, dann ist doch alles in Ordnung. Muss es ja nicht nutzen.
Ja, das ist ein sehr, sehr interessanter Gedanke. Ich glaube, da könnten wir noch ein paar Stunden diskutieren. Es gibt da so Dinge wie zum Beispiel das deutsche Datenschutzgesetz, was ich ja schon erstmal eine super Sache finde. Ist ja total außergewöhnlich, dass so ein Land sowas hat. In Amerika gibt es sowas ja gar nicht. Und da stehen ja zum Beispiel so Dinge drin wie, wenn ich einer Institution meine Daten überlasse, dann darf diese Institution erstmal die Daten jetzt nicht beliebig irgendwie weitergeben. Also nur weil ich mich jetzt irgendwie, weil ich jetzt Kunde bei Otto bin, darf mir jetzt Quelle irgendwie keine Werbung schicken. So, und das ist natürlich eine Sache, die das sowas wird zum Beispiel jetzt gar nicht, das wird ja gar nicht beachtet. Also jetzt, ich weiß nicht, ob wir schon zu tief einsteigen sollen, aber was ich für mich das aktuelle Hassthema ist hier die neuesten Aktivitäten von Facebook, also das Thema Open Graph und Instant Personalization. Ich weiß nicht, ob ihr was davon gelesen habt. Das ist natürlich, da gehe ich auf irgendeine Webseite, auf der war ich noch nie. Also nur ein Klick und ich bin da drauf und sofort haben die mein Profil und zeigen mir Produkte an, die mich interessieren könnten. Ich war da noch nie, habe mich da nicht angemeldet, ich kenne die überhaupt nicht. Also da wandern meine Daten schon so ganz, wie die es halt für richtig halten, durchs Web. Und ist natürlich nicht, in Deutschland wäre es nicht zulässig, aber ist ja egal, weil Server stehen woanders. Und also ich bin selbst auch bei Facebook und ich nutze es auch, und um da mit Freunden in Kontakt zu bleiben, aber es geht schon ziemlich weit, muss ich sagen.
Gebt dir völlig recht. Beim Datenschutzrecht ist es halt so, dass viele, viele Regeln, die dort stehen, auf ein Geschäftsverhältnis gründen. Das habe ich mit Facebook erstmal nicht.
Ja.
Und trotz alledem, ich bestimme, welche Daten da drin sind. Und wenn ich, weiß ich nicht, dass bei Google letzten Endes nicht viel anders. Dadurch, dass sowieso sehr viele Leute Google Analytics einsetzen und ich einen Cookie mit mir rumtrage, wenn ich einmal da angemeldet bin, weiß halt Google auch, auf welchen Seiten ich so rumsurfe.
Aber das muss ich sagen, finde ich jetzt gar nicht so schlimm, weil dann weiß es halt Google und sonst niemand. Und wenn ich kann mich, genau wie du sagst, ich lass mich drauf ein. Ich muss ja nicht mich da anmelden. Ich müsste meine Daten nicht reingeben. Wenn ich es aber mache, dann weiß es halt diese eine Firma. Okay. Aber wenn es dann plötzlich alle wissen, also wenn die quasi mein Surf-Profil oder mein was ich so alles so kaufe und was ich so alles so mache im Internet, nicht nur selber speichern, sondern das auch noch publiziert öffentlich, das ist schon schwierig.
Das ist über der Grenze, das würde ich auch so sehen, ja.
Kann man zum Glück abschalten, glaube ich.
Es habe ich einen interessanten Podcast zu dem Thema gehört. Das ist nämlich auch ganz tricky. Ja, man kann es abschalten. Man muss nur ungefähr 500 Checkboxen setzen, die sich aber auch noch ungefähr einmal die Woche ändern. Weil es jede Woche wieder neue Privacy-Verbesserungen gibt, die online gehen und die groß bewerben werden. Jetzt sind wir noch viel sicherer, was aber in der Realität eigentlich total Verwirrung führt. Weil kein Mensch mehr weiß, wer, wann, was, wie von mir eigentlich wo sehen kann.
Ja, und vor allem, welche müsstest du echt einmal die Woche drüber gucken, ob die ganzen Checkboxen noch so gesetzt sind, wie du sie haben willst. Richtig. Ob das vergisst du spätestens nach der zweiten Woche.
Genau.
Also, ja, das sehe ich auch kritisch. Aber gut, jetzt nochmal, um auf Google Street View zurückzukommen. Also ich meine, dass ich irgendwo ein Haus habe und dass ich irgendwo wohne und vielleicht auf der Straße rumlaufe, das ist halt schon nicht zu verhindern, ja, also dass ich mich bei Facebook anmelde, okay, das kann ich selber entscheiden, aber ich muss halt aus dem Haus raus und ich lebe auch irgendwo, das kann ich halt nicht verhindern. Von daher finde ich das auch richtig, dass man dort nicht unbedingt vielleicht mein Haus sieht, nicht unbedingt die Sache sieht, wo ich langlaufe, nicht unbedingt mein Auto sieht mit meinen Kennziffern, also
findest du echt? Also da bin ich echt das ist interessant, also da bin ich jetzt anderer Ansicht.
Ich auch.
Also das ist für mich gar nicht, also mein Haus, jeder kann an der Straße vorbeilaufen und man sieht es. Es ist irgendwie, das ist für mich jetzt irgendwie nicht wirklich schützenswert. Das ist begreift, das ist nicht so als Persönlichkeit von mir, was für, keine Ahnung, Gartenzwerge ich vor meinem Haus stehen habe.
Willst du den Leuten vielleicht auch zeigen?
Ja, also das interessiert mich eigentlich gar nicht. Das sagt nichts über meine Person eigentlich aus.
Gut, aber wenn du jetzt eine große Hecke hast, da kann keiner drüber gucken, aber Google mit seiner großen Antenne, da guckt vielleicht doch, wie du gerade nackt badest, hinter deiner Hecke, die sonst keiner sieht.
Ja, stimmt, aber die würden dann zumindest mein Gesicht schwärzen.
Ja.
Müssten sie.
Das ist ja toll.
Ja, ne? Wenn man jetzt mal so in Richtung halbanalog geht und sagt, man nimmt so ein Foto von der Straße und sagt, das ist ein touristisches Foto, Innenstadt von Wanne-Eickel, da wo ich herkomme. So sieht Wanne-Eickel von innen aus und da sind ein paar Autos zu finden, da laufen ein paar Leute rum. Und dieses Foto schafft es in einem Bildband. Und dieser Bildband wird irgendwann über Google Books eingescannt, dann hast du das gleich in grün. Dann ist es auch ewig verfügbar. Und das ist datenschutzrechtlich völlig unbedenklich. Wenn du jetzt die gleiche Reportage vom Kiez machst, wo auch Autos stehen, dann hast du wieder das gleiche Problem.
Aber aber ich kann, wenn ich jemanden sehe, der mich fotografiert oder der mich filmt, kann ich doch hingehen und sagen, du darfst es nicht veröffentlichen.
Nee, Persönlichkeitsrecht, klar.
Ja.
Aber also, das ist bei Google Street View ja auch so. Menschen werden ja unkenntlich gemacht.
Dann geht der Japaner zurück nach Japan, da wo er herkommt und wo er das Foto veröffentlicht, und da gilt dein Recht schon wieder nicht. Wir leben in einer globalisierten Welt. Das ist super schwierig. Es gibt halt kein globales Rechtssystem.
An manchen Stellen ist das ganz gut, dass es das nicht gibt, an anderen wiederum blöd, ja.
Ich finde, das ist auch so verkippe. Also es gibt natürlich unglaublich viele Themen, wo es drüber geht, wie beispielsweise jetzt diese Facebook-Datenübertragung an jede x-beliebige Webseite. Aber ich glaube, das Thema Datenschutz ist was, muss globaler gesehen werden, und da wird es unheimlich schwierig momentan.
Total schwierig.
Manche wissen nicht mal, was Datenschutz ist. Also manche Länder haben das gar nicht.
Ja, so unbedeutende Länder wie USA.
Ja. Deswegen, dafür haben sie ein gutes Patentsystem.
Da habe ich deswegen das Problem mit Google. Ja. Also auch wenn Google nicht böse ist, sie haben, könnten mal ein Datenleck haben, was fatal wäre, aber sie unterstehen der amerikanischen Gerichtsbarkeit, ja. Und da sieht es halt anders aus als hier in Deutschland.
Genau.
Dasselbe übrigens mit Apple.
Ja.
Also MobileMe und Co. Dasselbe übrigens mit Ubuntu. Oder? Wo haben die ihre Firma? Und wo haben die ihre Server?
Auf der Isle of Man. Da ist der Firmensitz von Ubuntu. Also und von Canonical, nicht von Ubuntu.
Und Isle of Man ist?
Ein Steuerparadies vor den Toren von England.
Also ist es England? Englische?
Englische Gerichtsbarkeit, aber keine englischen Steuern. Das ist irgendwie so eine Steueroase vor England.
Okay.
Das ist diese Insel, wo die mit dem Motorrad irgendwie
sich zu Tode fahren, genau.
Im Kreis rumfahren mit 200.
Ja, genau.
What?
Einmal im Jahr.
Der muss dann mal schauen. Hier, die gibt es bestimmt auf YouTube irgendwo. So, also einfach mal so gefilmt vorne aus dem Auto, aus dem Motorrad raus, wenn die um die Insel fahren. In der Geschwindigkeit, dass die eigentlich die Kurven auswendig lernen müssen, weil du kannst unmöglich so schnell reagieren.
Okay.
Naja, egal.
Ja, es aber gibt schon verrückte Leute.
Zum Thema OpenStreetView nochmal. OpenStreetView? Nee, Google Street View. OpenStreetView, das war was anderes.
Vielleicht gibt es ja demnächst, ja,
das
auch.
Genau. Auch mal machen.
Das ist dann schon wieder gut, ja, wenn wir selber unsere Daten reinstellen, finden wir das ganz prima.
Die Open Google Street View Map. Nein, Quatsch. Nein, interessant, also das ist totale Grauzone, also stimme ich dir total zu, Dirk. Also was Microsoft da ja macht, ist ja sehr spannend. Die machen sich ja gar nicht mehr die Arbeit und filmen und fotografieren das selbst. Die nehmen einfach Touristenfotos und fügen die zusammen zum Gesamtbild. Da kann man sich dann auch fragen, dürfen die das? Oder hat es denn der Tourist damals gedurft, mein Haus zu fotografieren?
Also da, das
oder
darf
er. Oder Wikimedia Commons? Oder?
Also er darf es fotografieren, was er von dem Bürgersteig aus sieht. Darf er machen.
Ja, und darf das auch ins Internet stellen.
Nur Google darf es nicht.
Und andere Leute dürfen das nehmen und zusammenfügen.
Wenn sie auch wirklich auf der Straßenhöhe sind.
Nein, aber du hast ja gerade gesagt, du wohnst in irgendeinem Haus. Du kommst aus dem Haus raus und du erscheinst auf dem Foto und das möchtest du gerne nicht bei Street View sehen. Ist ja völlig in Ordnung. Ist das dein gutes Recht? Der Tourist darf es, aber Google darf es nicht. Warum ist Google nicht? Und ich bin wirklich kein Google-Versprecher.
Weil Google viele Daten hat. Der Tourist hat vielleicht nur das eine Foto.
Also das heißt, wenn der Tourist 10.000 Fotos schießen würde, dann dürfte das wieder nicht.
Ja.
Okay.
Und die dann auch noch zusammenfügt und die alle online stellt. Also es ist halt was anderes, wenn ein Tourist das schießt und das für seinen persönlichen, privaten Gebrauch vielleicht seinen Familienmitgliedern zeigt, oder ob ich ein global agierender Konzern bin und das hinterher der ganzen Welt zur Verfügung stellen
oder
will.
Oder er stellt es in seinem Blog, das Bild kriegt einen Preis und wandert rund um die Welt. Dann hast du ein Problem. Erlaubt ist es trotzdem.
Wo ist genau das Problem? Dass es ein Konzern ist, dass es viele Fotos sind, dass sie online sind, dass sie zusammengefügt sind? Oder an welcher Stelle ist es dein Problem?
Stell mir mal vor, ich bin in ganz Deutschland oder auf der ganzen Welt unterwegs und die haben x-tausend Fotos von mir, dann könnten die ja schon wieder ein Bewegungsprofil machen.
Was haben die 43? Die Frau in England, die 43 Mal von Google Street View fotografiert wurde?
Echt?
43 Mal?
Ja, siehst du? Solche Daten hast du dann schon wieder. Woher weiß jetzt er schon wieder, dass es eine Frau gibt, die 43 Mal fotografiert worden ist?
Das ging durch die Presse.
Ja, genau. Ja?
Nein, aber das kann dir mit jedem anderen Foto auch passieren. Wahrscheinlich nicht so häufig wie mit Street View, okay. Und es ist nicht so mächtig viel und bla bla bla, okay, alles okay. Aber wir nehmen uns nun raus zu sagen, dass bestimmte Rechte für die einen gelten und für die anderen nicht. Und die Grenze ist total grau und total verschwommen.
Ja.
Wenn es das OpenStreetMap-Projekt sowas auch machen würde. Das
finden wir cool.
Fänden wir das alle cool, weil Open da vorne vorsteht.
Ja, klar.
Ja. Und dann gibt es so Leute wie Mark Zuckerberg, hier der Chef von Facebook, der ist 25, glaube ich, der sagt ja von gleich direkt, Datenschutz ist überholt.
Interessiert ihn nicht.
Ja, nicht nur interessiert ihn nicht, sondern ist quasi hier
letztes Jahrtausend
und wird jetzt hiermit abgeschafft.
Tja.
Und hier Eric Smith von Google sagt, wenn du nicht willst, dass irgendwas von dir im Internet steht, dann hättest du vielleicht gar nicht tun sollen.
Ist er ein bisschen zurückgerudert hinterher, ne?
Hat er ein bisschen zurückrudern müssen, ja. Aber denkt er wahrscheinlich trotzdem.
Ja, ja, klar.
Stellt sich da die Frage, das ist immer so das Argument, wenn man nichts zu verbergen hat, ne, dann wo ist das Problem?
Deswegen machen wir auch die Toilettentüren nicht
richtig,
zu.
Richtig, das ist immer meine Frage. So, achso, dann machst du also die Tür nicht zu auf der Toilette.
Oder das Gehalt offenlegen, wie in Skandinavien.
Ja.
Ja, das müssen unsere Bundestagsabgeordneten zumindest auch.
Ja, die sind ja auch in meinem, oder in meinem nicht mehr, aber die sind ja im Auftrag des Volkes unterwegs. Ich zahle ja hier keine Steuern mehr, ich kann jetzt nicht sagen. Aber doch, ich habe gewählt, also von daher sind auch in meinem Auftrag unterwegs.
Achso, nee, Schweiz hat ja nicht mal Europawahl.
Das stimmt.
Tja.
Nein, ich finde, das ganze Thema muss, glaube ich, komplett überarbeitet werden. Das, was wir früher von Datenschutzrecht verstanden haben, das muss heute komplett neu in einen neuen Kontext gestellt werden. Ich glaube, dass sich das wirklich überholt derzeit. Weil, wenn du in deinem Blog schreibst, ich bin mit Dirk Deimecke wandern, und dann kommt so ein Konzern wie Facebook, der davon lebt, Beziehungen zwischen Menschen aufzudecken, dann wissen die erstmal, es ist dein Blog, du bist Ingo Ebel. Ingo Ebel war mit Dirk Deimecke wandern und Dirk Deimecke und Ingo Ebel mögen gerne wandern gehen. Mhm. Und wenn du das jetzt noch semantisch aufbauen kannst und wirklich automatisch auswerten kannst, baust du halt ein Beziehungsgeflecht, das seinesgleichen sucht.
Ja.
Aber die Daten sind halt da und die sind öffentlich.
Ja.
Denen jetzt einen Vorwurf zu machen, dass sie ihr Geschäft versuchen zu machen, ja gut, schwierig.
Ja. Dann genau, das ist nämlich auch noch so ein Argument gegen, also ich meine, so ein Privatmann hat ja nicht jetzt, wenn er ein Touristenfoto macht, gleich mal die Absicht, das Foto irgendwie groß zu verkaufen. Während Google, wenn sie... Die machen das ja nicht aus Altruismus, die Daten da gigaweise, terabyteweise die Straßen zu fotografieren.
Das ist aber auch schwierig. Also da geht es jetzt quasi um das Geldverdienen, gar nicht um die Freiheit an sich. Weil
es hat verschiedene Ebenen.
Es soll ja auch Firmen wie Canonical und noch tausend andere geben, die mit freier Software Geld verdienen. Also das Geldverdienen an sich finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht relevant. Ob Google gar kein Geld verdient oder ganz viel, ist mir eigentlich wurscht. Also hat mit der Freiheit auch nichts zu tun, oder?
Ja, aber wir sind nur drei Leute. Also, und wir haben schon zweieinhalb verschiedene Meinungen. Also da wird es jetzt schon schwierig. Das ist ja klar, dass wenn man das Ganze noch größer aufzieht, dass es noch schwieriger wird, meiner Meinung nach.
Interessant finde ich bei der ganzen Diskussion jetzt eben auch, beziehungsweise bei der Presse, die es zu dem Thema Street View jetzt gibt, ist, dass sich an diesem einen Thema offensichtlich jetzt ganz viele Leute irgendwie aufzuregen scheinen.
Ja.
Was daran liegt, dass sich gewisse Leute halt zum ersten Mal auch vorstellen können. Also so Google sammelt jetzt irgendwie Daten von mir, was soll denn das sein? Wissen die jetzt, zu welchem Stammtisch ich gehe? Mir egal. Aber wenn ich mir zum ersten Mal so ein Foto von meinem Haus im Internet sehe, dann denke ich, oh, hey, jetzt habe ich es mal verstanden. Und plötzlich beschäftigt sich die Politik damit und Leute und keine Ahnung, es kommt in der Tagesschau und überall.
Ja. Was fassbar ist, ne? Es wird analog plötzlich.
Web 05.
Ja, aber dann verstehen es die Leute. Okay, aber Google ist ja nicht nur böse, Google ist auch lieb und verschenkt viel Geld an Open-Source-Projekte. Der Google Code of Summer ist wieder gestartet.
Google Summer of Code meinst du sicherlich.
Habe ich, egal. Irgendwas mit Sommer und Code und Google.
Code mit C am Anfang.
Ja, an anderen hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Es gibt wieder Geld zu gewinnen. Ich weiß nicht, Frank, hast du ein paar Projekte oder hast du Leute, die Projekte einreichen?
Ja, ja. Also,
darfst du drüber reden?
Natürlich. Ist ja alles vor zwei Tagen jetzt hier quasi öffentlich geworden. Also Google hat es ja groß announced. Nee, also erstmal KDE an sich. Wir haben mal wieder einen totalen Rekord an Bewerbungen bekommen, an Studenten, die mitmachen wollen. Die aktuelle Zahl weiß ich gar nicht, aber wirklich Unmengen. Und es wurden auch tatsächlich 50 davon wurden jetzt genehmigt von Google. Also Google hatte ja das letzte Wort. Und wir haben 50 Slots also bekommen, also tatsächlich 50 Studenten allein für KDE jetzt. Und
klasse.
Ansonsten, also bei anderen Projekten ist es sicherlich ähnlich viel, also es ist echt eine tolle Sache. Und ansonsten bin ich ja bei einem, sowas.
ein Special Guest in der 100. Sendung.
Hallo, der Jens hier.
Hallo Jens.
Entschuldigung, ich habe dich voll gestört.
Nein, du störst dich überhaupt nicht. Wir können auch gleich auf E-Books überleiten. ein Insider. Nein. Okay, ich mache mal den Halbsatz noch kurz fertig. Wo war ich? Naja, ich bin ja, eine meiner Projekte, wo ich mich beschäftige, ist ja OwnCloud. Das ist so diese Cloud-Lösung, die man auf seinem eigenen Server, auf seinem eigenen Rechner laufen lassen kann. Und da haben wir auch 24 Bewerbungen bekommen. 24 Studenten wollten quasi an OwnCloud alleine mitarbeiten. Haben allerdings jetzt nur einen einzigen Slot bekommen, aber das ist ja alle auch schon toll. Das heißt, es würde tatsächlich einen Student geben, der, ich glaube, $5,000 bekommt er dann von Google, jetzt hier einen OwnCloud entwickelt diesen Sommer.
Also was macht er speziell?
Da geht es um eine Storage-Möglichkeit von abstrakten Metadaten einfach. Also da kann dann jede beliebige Applikation auf dem Desktop oder auf dem Telefon sagen, ich will jetzt hier mal irgendwas auf meiner Cloud abspeichern. Und dann kann man das einfach so abstrakt reinwerfen mit so Key-Value-Paaren. Und dann kann ich dann von allen meinen Geräten, von meinem Telefon, von meinem Browser überall auf dieselben Daten zugreifen. Also zum Beispiel sowas wie Notizzettel synchronisieren, Tomboy, was es bei Ubuntu auch gibt, aber eben ganz abstrakt und ganz allgemeingültig.
Tomboy ist ja eine Gnome-Geschichte.
Genau.
Ganz simpel. Hat ja nichts mit Ubuntu eigentlich zu tun.
Das ist wahr, das ist wahr.
Oh, das ist nicht dieses böse Excel? Der Mono.
Ja, wo die Dateien .dll heißen.
Ja, und .exe, deswegen. ich traust immer davor, wenn irgendwas .exe heißt, was auf meinem System, also auf meinem Linux läuft. Sven! Quatsch, Sven. Jens!
Jens! Mensch, wie geht's?
Ah, wie geht's, ja.
Na gut, ich habe gerade 5 Minuten Pause in der Vorlesung.
Echt?
Da wollte ich reinschauen und Gratulation an die 100.
Wir haben Schokolade übrigens, echte original Schweizer Schokolade von Dirk mitgebracht hier.
Hier, nimm eine. Also, gib doch zu, dass du eigentlich auf dem Weg in den Biergarten bist.
Nein.
Nicht?
Okay. Ja.
So gutes Wetter hier.
Zweite nebenan jetzt gleich.
Betriebswirtschaft.
Im Chat ist gerade aufgetaucht, also wir müssen jetzt immer zwei Kisten Uso pro Tag trinken, um 2 Kilometer Griechenland zu retten. Oder 1 Kilometer Griechenland.
Das Zeug ist ja Wahnsinn. Wir brauchen öfters Besuch aus
der Aber Schweiz. Dann will ich auch eins haben, dann gib mir auch mal eins jetzt hier. Ich meine, ich
esse deine eigenen.
Ja, aber die wollte ich jetzt nicht aufmachen, die wollte ich...
Schlechtes Argument. Na gut, dann esse ich auch mal.
Original Schweizer Schokolade hier.
Tja.
Extra eingeflogen.
Om nom 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 nom.
Nom 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 nom. Lecker. Schmeckt gut.
Super, ja.
Mhm.
Passt zur Partystimmung.
Dann könnte man...
100.
Ja.
Das ist quasi mehr als die Bundesrepublik in Jahren hat.
Ach so. ja.
Mehr als ich an Fingern habe.
Geburtstag, aber das ist ja Quatsch.
Mehr als ich an Fingern habe, genau. Mhm.
Und 10.
Und 10 sogar zusammengenommen.
Ja. So ist aber auch.
Obwohl, da muss ich mal nachzählen.
Das Tolle ist, wir haben jetzt unser komplettes Archiv von dieser Sendereihe, ist seit heute online abrufbar. Ihr könnt auf archiv.radiotux.de gehen. Der Sebastian hat mal alles schön sortiert und dort und auf Sendung und auf Vorrats klicken und jetzt sind von der ersten bis zur, wenn ihr die Sendung hört, vielleicht schon 100. Sendung, alle Sendungen da und ihr könnt euch die mit Weget alle saugen.
Hast du mal ausgerechnet, wie lange man braucht, wenn man die 100 am Stück durchhört?
Nee, wenn man die 100 am Stück durchhört, weiß ich nicht, aber ein Hörer hat auf jeden Fall gesagt, er hat mal versucht, alle Radiotux-Sendungen zu hören, das bist du bestimmt jetzt. Du piepst hier, dein Handy. Stört. Er hat gesagt, er hat 1,5 Jahre gebraucht, um alle Radiotux-Sendungen zu hören.
Konjunktiv oder
Er hat
1,5 Jahre Radiotux gehört.
Ja.
Am Stück.
Okay. Am Stück. Das heißt.
Also, wann wird er wieder entlassen?
Was passiert mit dem
dann? Ja, das musst du dir überlegen. Das sind knapp 10 Jahre meines Lebens, die er da durchgehört hat.
Wie 10 Jahre deines Lebens sind nur 1,5 Jahre lang.
Mhm. Und wenn du so ein Stück durchhörst.
Du schläfst aber viel.
Ja, kannst mal sehen. On Air natürlich. 1,5 Jahre On Air, das finde ich schon wieder ziemlich viel dann.
Du stehst On Air, ach so.
Nee, wir haben ja gelernt, ich mache ja dieses Sleep Hacking Bio, ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Polyphasischer Schlaf oder so.
Ach, du streamst deinen Schnauchen.
Nee, das heißt, ich schlafe nur irgendwie jeden Tag 2 Minuten und das reicht dann schon.
Okay.
Nee, ich glaube, die schlafen eine halbe Stunde pro Tag oder so, aber und das ist krank, aber Nachlesen, polyphasischer so, Schlaf. Die
schlafen dann am Stück als langes Stück am Ende ihres Lebens.
Ja, genau.
Genau.
Aber ich schlafe dafür einfach viel zu gerne, um das auf die Art zu machen. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich so gesund ist und ob man da den ganzen Tag fit ist.
Das glaube ich nicht. Ich schlafe ja schon enorm wenig, aber das...
Irre, wie so oft. Ja. dann braucht man so rein medizinisch wirklich sehr wenig, also so um die weniger als 2 Stunden.
Und dann geh mal ein bisschen näher.
Also und psychologisch, also um dann sein Hirn wieder freizukriegen, braucht man dann noch ein paar Stunden obendrauf. Aber
also,
wenn Leute quasi immer das Hirn frei haben, dann müssen die vielleicht nicht so lange.
Davon kenne ich sogar ein paar.
Also unter 8 Stunden, also ich kann in der Woche nicht oft unter 8 Stunden schlafen, weil dann bin ich nicht ausgeschlafen.
Ja, da schlafe ich schon deutlich weniger.
Ja, da, so sind die Menschen verschieden, ne?
Ja, eben. Das macht dich nicht zum schlechten Menschen, wirklich nicht.
Oder dich.
Aber nicht automatisch zumindest.
Oder dich, ne?
Oder mich.
Ja.
Ich brauche auch mal ein bisschen mehr Schlaf, zumindest ab und zu.
Ja.
Einfach um da wieder wirklich denkfähig zu sein, richtig gut.
Ich habe heute Nacht schon nur 6 Stunden geschlafen und man merkt es, dass ich hier Leute mit Sven anrede, die Jens heißen und also da stimmt schon was nicht. Ich habe Nachholbedarf, eindeutig. Ja.
Ich höre gerade, dass meine Vorlesung hier schon.
Ja, mach mal.
Wieder. Ich bin wieder weg, wenn ihr noch ein bisschen macht. Bin ich halt vielleicht dann später nochmal kurz.
Wie lange denn die Vorlesung noch?
Also bis 9 circa.
Bis 9.
Dann hörst du vielleicht uns Tschüss sagen.
Dann sage ich auch noch Tschüss. Hast du so einen Schokoladenteil?
Also Ingo.
Ingo, machen wir da jetzt auf.
Ja, nix ist.
Viel Spaß.
Bis nachher. Wir waren beim Google-Code Summer Fu.
Ja.
Dollarstern.
Ja.
Habt ihr schon alles gesagt?
Hast du alles
was
gesagt?
Wollt ihr wissen?
Ja, keine Ahnung. Gibt es noch irgendwelche interessanten KDE-Projekte, die dran teilnehmen? Oder,
ja, es sind alle irgendwie.
Und bis wann ist es eigentlich fertig? Und,
keine Ahnung, ehrlich gesagt. Müsste ich meinen Studenten mal fragen. Ja, weil ich bin jetzt auch Mentor hier zum ersten Mal.
Ah, okay.
Und ja, aber mehr weiß ich bisher noch nicht. Also, weil, frage ich dann mal im Herbst, wie es war.
Okay, dann frage ich dich im Herbst, oder dann reden wir im Herbst drüber, wie das mit dem Google Foo Summer aussieht. Und nächste Google-Sache ist, dass Nexus One kommt nach Deutschland.
Will das noch einer haben?
Weiß ich auch nicht. Also ich kenne jemanden, der hat es und der ist nicht zufrieden. Von daher wüsste ich jetzt auch nicht, ob man das braucht unbedingt.
Aber Android ist ja schon cool. Aber ja. Momentan kommt doch so ungefähr alle 2 Monate wieder ein neues Superspitzenmodell raus.
Aber vielleicht weniger.
Ja. Vielleicht bekommst du damit endlich mal die Updates auch aufs Handy.
Genau, das könnte.
Stimmt,
wenn ja. Google die Kontrolle hat, könnte es tatsächlich sein, dass die Update-Zyklen eingehalten werden.
Das haben sie sogar angekündigt. Das heißt, man bekommt dann Android 2.2 demnächst mit Flash-Support.
Ach so.
Ach, ihr seid doch gar nicht informiert.
Ja, doch, aber weißt du, ich habe gerade gedacht, Flash, da ist doch sowieso Flash-Speicher drin. Was willst du eigentlich von mir?
Ja, dann dachte ich mir, als ich es gelesen habe, Moment, will ich eigentlich Flash haben?
Und Adobe Air kommt doch auch, oder?
Ja. Ich finde es total seltsam. Also irgendwie, nur weil das iPhone keinen Flash kann, denken jetzt irgendwie die halbe Welt, dass Flash das Wichtigste überhaupt ist und dass man quasi überhaupt gar nicht leben kann ohne Flash. Und ehrlich, will ich überhaupt, also ich wollte das gar nicht. Was will ich denn? Flash war doch schon immer die Seuche. Was will ich denn Flash auf meinem Telefon?
Ja, das ist diese böse Werbung, die überall rum.
Ja, aber Flash ist.
Ja, gut, aber die Diskussion.
Wenn du es nicht in Hardware hast, ist es so für die Tonne.
Komm, die Diskussion fangen wir jetzt nicht an. Also, Flash hatten wir jetzt schon ganz oft genug. Und dann nochmal Android, Google, Foo. Tatsächlich, es soll jetzt 2 Kernel-Entwickler geben, die sich jetzt drum kümmern, oder 2 Android-Entwickler, die sich mit den Kernel-Entwicklern zusammentun und sich drum kümmern, dass die Android-Anpassungen in den offiziellen Linux-Kernel kommen.
Okay. Super.
Nachdem die da ja so ein bisschen mal drin waren, dann nicht gepflegt wurden und mit großem Tamtam rausgeflogen sind.
Die waren
sind.
Gar nicht drin, oder?
Doch, die waren im Staging, waren sie drin.
Im Staging?
Ja, dann sind sie drin irgendwie.
Nee.
Na doch.
Wenn es nicht released ist, ist es nicht drin.
Na,
muss ich Frank leider recht geben.
Die haben da halt mal was dahin geworfen. Ja. Das hat dann mal einer irgendwo reinkopiert.
Aber und dann war es das.
Das war es dann, ja.
Tja.
Gibt es überhaupt ein vernünftiges Smartphone im Moment? Ich glaube nicht.
Nein, aber bald kommt Migo und dann wird alles gut.
Also mittlerweile glaube ich ja fast, dass das Thema Smartphone sich fast schon ausgelutscht hat. Für ein Thema, für ein Handy, was ich ständig auf die Ladestation legen muss, um es benutzen zu können.
Auch das wird alles gut.
Ja, toll.
Es wird.
Also wir haben Leute im, ich habe ja ein Pamprim und wir haben Leute im Forum vom Pamprim gesagt, im Nexave-Forum, schalt alle Funktionen ab, wegen denen du das Handy gekauft hast, dann kommst du auch über einen Tag. Toll.
Ja. Super. Zeig mir ein Smartphone, bei dem das nicht so ist.
Ja, ist doch lächerlich. Ich brauche ein Telefon. Also ich brauche eigentlich ein Telefon.
Ja, wenn du ein Telefon willst, dann hättest du ein Telefon kaufen sollen und kein Smartphone.
Ja, genau. Deswegen sage ich ja, für mich hat sich das Thema auf Smartphone so gut wie erledigt, muss ich gestehen.
Deswegen habe ich immer zwei dabei. Ja. Also eins zum Telefonieren. Zum
Telefonieren, das andere für den Rest.
Ja, oder wenn ein Smartphone ausgefallen ist, hast du immer noch eins und kommst über den Rest des Tages.
Ja, die große Frage ist generell, ob es sich nicht lohnt, überhaupt ein Handy irgendwie zu haben, womit man telefonieren kann, das eventuell als UMTS-Modem nutzbar ist und sich dann so wie war dieses Nokia-Teil, N800 oder so?
Mhm. 900.
Wo man so ein kleines Spielzeug noch hat, mit dem man dann irgendwie Smart-Sachen machen kann. Hm. Aber das Ding, wie gesagt, Bereitschaft würde ich mit dem Teil nicht machen, weil ich einfach Angst hätte, dass das zwischendurch einfach aufgibt.
Ich habe jetzt gehört, dass es
deswegen 3-4 kauft.
Das ist zumindest in, ja genau, für jede Hosentasche 1.
Kapitalismus.
Nein, ja. Nee, also es gibt anscheinend zumindest in Nordamerika schon Telefone, in Anführungszeichen, mit denen man gar nicht mehr telefonieren kann, sondern mit denen eigentlich nur noch SMS schreiben kann und Internet.
Ja, ich finde telefonieren
weil die Jugend telefonieren so, hä, wieso schreibe ich doch eine Facebook-Message?
Da wissen es auch gleich alle, da rede ich nicht nur mit einem. Genau. Diese scheiß Peer-to-Peer-Kommunikation.
Ja.
Ja, interessiert doch keinen. Wir broadcasten und multicasten doch nur noch. Was soll der ganze Käse?
Genau.
Hier im Chat wird ja gerade gefragt, oder gerade gesagt, dass es dafür diese Rentner-Handys gibt. Katharina, ja, das große Handy.
Wo es nur einen Knopf gibt.
Ich meine, ich bin ja ein alter Sack, aber das ist jetzt frech.
Das Tollste, was ich neulich gesehen habe, war so ein Rentner-Handy mit so einer Klappe zum Aufklappen. Und auf dieser Klappe waren innen drin so ein Stück Papier, wo man 4 Rufnummern aufschreiben konnte. Also,
hast du dann
also man hat quasi, ja genau, also so Speicher,
Analog-Speicher.
Gab's nicht, es gab nur so einen Notizzettel und dann hat man die Nummer wieder neu abgetippt und dann.
In der Wahrheit die Ehre zu geben, wenn meine Eltern ein Problem haben mit dem Anrufbeantworter, dürfen mein Bruder und ich ran. Ja gut, ich wohne jetzt ein paar Kilometer weiter weg, aber das überfordert heutzutage. Und das ist nur ein Anrufbeantworter, viel mehr ist es beim Handy.
Aber Anrufbeantworter hat man ja mittlerweile auch schon wieder abgeschaltet.
Hm.
Also das ist schon wieder die alte Generation. Oder hast du einen Anrufbeantworter zu Hause?
Hm.
Okay, du bist so alt. Hast du einen Anrufbeantworter zu Hause?
Ich habe kein Telefon.
Der schickt mir das WAV-File allerdings per Mail zu.
Ja, okay. Also ich finde Anrufbeantworter anstrengend. Also entweder der Leute ist erreichbar oder nicht.
Genau.
Und dann rufe ich halt nochmal an oder twittere, broadcaste, ja, ihr wisst schon. Erreiche ihn über irgendeinen anderen Weg.
Also wenn wir uns Leute nicht auf einen Anrufbeantworter sprechen, dann rufen wir auch nicht zurück. Dann war es mir nicht wichtig.
Ich rufe nie zurück.
Ja,
Frank ist der Mann, der nie zurückruft.
Also ich spreche auch nicht drauf.
Also
dann rufe ich halt nochmal an. Also ich meine, so what, ja.
Ehrlich gesagt finde ich sogar nervig, wenn Bekannte von mir mich auf dem Handy anrufen und dann irgendwie drauf sprechen. So, hallo, ich habe angerufen, aber du warst nicht da, melde dich doch mal. So, ach was, das habe ich so auch gesehen,
ja,
dass ein Anruf drauf ist.
Genau, da musst du mal anrufen.
Muss man noch doof die Mailbox für unglaublich hohe Gebühren abhören, um dann zu hören, dass jemand angerufen hat.
Ja. Dann nehme ich doch lieber die SMS, hatte sie versucht, sie anzurufen. Rufen Sie bitte zurück.
Genau.
Reicht doch auch. Ja, gut, aber das ist jetzt auch schon wieder eine Philosophie-Diskussion hier. Ja. Okay, also wir waren eigentlich bei den Android-Entwicklern, die jetzt wieder in den Kernel kontribuieren. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, mal sehen. Ich meine, die Kernel sind eh so verschieden. Ich weiß nicht mal, ob das wirklich Sinn macht. Ist, glaube ich, auch nur so eher Prestige. Also ich meine, der Android-Kernel ist so weit angepasst, dass das mit dem normalen Linux-Kernel nicht mehr so viel zu tun hat.
Genau, außerdem sind anscheinend ja die meisten Treiber, also die Schnittstellen zu den Mobiltelefon-Hardware-Dingern, auch immer noch proprietär. Also ja. HTC, die ganzen Treiber, um dann mit der Hardware zu kommunizieren, das ist ja proprietäres Zeug. Das heißt, ich kann das sowieso nicht benutzen. Das habe ich dann zwar meinen Android-Kernel, aber der läuft halt leider gar nicht auf dem Telefon drauf.
Ja.
Also da heißt es ein bisschen, weiß nicht, was es bringt.
Und auch irgendwie so ein Google. Ja, irgendwie so ein Google Earth Plugin läuft auch nicht im Firefox unter Linux, nur unter Mac und Windows. Ja.
Was ist denn das?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur gehört, das geht nicht.
Ich habe heute in irgendeinem Podcast gehört, dass Google jetzt Maps in 3D macht und so, dass du im Browser schon direkt Google Earth ähnlich die Karten dir anschauen lassen kannst.
Aber das ist ein Plugin, das machen die nicht irgendwie mit tollem WebGL und HTML5 und so, sondern...
Das machen die mit irgendeinem Plugin, genau. Und das gibt es wohl nur für Mac und für Windows.
Warum auch immer.
Ja, vor allem da 90% der Leute bei Google irgendwie Linux als System benutzen.
Ja. Macht auch technisch keinen Sinn.
Aber 90% draußen nicht, ne? Von daher. Immer für den nassen Markt.
Aber so wenig sind es auch nicht. Also ich meine, wenn man sich auf Heise anguckt, sind das immerhin 14% oder so.
Gibt es überhaupt irgendeine Art von verlässlicher Statistik darüber?
Nein, ich könnte dir sagen. Dass bei uns 70% Linux benutzen.
Du kannst die zweite Hälfte vom Satz weglassen. Es gibt keine verlässliche Statistik über irgendwas.
Bei mir zu Hause gibt es über 100% Leute, die Linux benutzen.
Ja, genau. Tja. Jetzt schau mal Statistik von bild.de an.
Sorry, von was?
Ja, diese total berühmte Webseite.
Kenn ich nicht.
Bild.de.
War ich noch nie drauf.
Ja, ich auch nicht.
Für die Schweizer Blick.ch ist das selbe.
Ich glaube nicht, dass da irgendwie 14%
Linux-User drauf oder sind. Rot oder... Ich weiß nicht, grün sind die bestimmt nicht.
99% Windows XP-User, denke ich mal.
Windows was?
Weiß auch nicht.
Ja, genau. Gut, dass wir darüber geredet haben. Aber das VPAT kommt jetzt, doch, es ist kein Hoax, es existiert wirklich und es läuft tatsächlich Linux drauf, es läuft noch schlecht drauf, es hackt noch. Aber es gibt ein paar Leute, die haben es gesehen.
Du kannst das bei Amazon schon bestellen,
ja,
vorbestellen.
Seit und heute.
Es war schon ausverkauft zwischenzeitlich. Also die sind zwischenzeitlich schon deutlich übers Ziel hinausgeschossen.
Ja.
Und tatsächlich denken Zeitungsverlage, dass es eine echte Konkurrenz zum iPad werden könnte.
Zumindest in Deutschland.
Könnte.
Ich meine, was haben sie verkauft? Schon 40.000, 50.000 oder so jetzt mit den Vorbestellungen? Also von daher, das klingt ja jetzt nicht so schlecht. Ja, das hat wie heißt es, Pad, auch innerhalb
einer Woche geschafft. Hat es auch geschafft innerhalb
von einem
Tag.
Ja. Also,
oder einen halben paar Stunden.
Ja, also ist da jetzt nicht so der große Unterschied. Noch nicht.
Wie?
Naja.
Also zwei Stunden und zwei Wochen.
Am ersten Vorverkaufstag gleich 500.000 Stück loszueisen ist.
Ja.
Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Und dafür, dass es nur in Deutschland erstmal freigegeben war, finde ich das schon ganz ordentlich, muss ich sagen. Ja. Also da.
Das stimmt.
Genau. Da war ich beeindruckt. Das kann ich nicht anders. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.
Und trotz der schlechten Publicity am Anfang. Also, weil sie sich da ja selber ein bisschen ins Knie geschossen haben.
Manche Leute sagen ja, man muss überhaupt Publicity haben, egal ob gut oder schlecht.
Vielleicht war das auch so ein Effekt, genau. Alle haben darüber geredet, ja. Das ist so wie bei Apple, wenn da mal wieder jemand irgendwo ein Telefon in irgendeinem Biergarten verliert, ja. Alle reden drüber und ich bin mir sicher, das war Absicht.
Es gibt sogar ein paar Stimmen, die das sagen, genau.
Ganz genau. Ja. Alle haben darüber geredet. Gut, jetzt wissen wir es.
Naja, es gibt auch viele Leute, die glauben, dass es nicht Absicht war, weil nämlich der Effekt ist, dass es nämlich keiner mehr das bisherige iPhone kauft.
Ja, weil aber das hätten die Leute sowieso schon nicht mehr gemacht,
Es gibt einen Unterschied, ob es auf News-Seiten steht oder ob es auf den auf den Nerd-Seiten irgendwie, auf den IT-News-Tickern steht oder ob wirklich irgendwie meine Verwandtschaft im Eintrauf anspricht.
Also wenn du 2 oder 3 Jahre hintereinander an jedem verdammten zweiten Such mich mal im Juni oder whatever ein Telefon rausbringst, dann glaubst du doch nicht, dass am 4. oder 5. noch jemand denkt, es kommt da nicht raus.
Ja, die Leute, die sich auskennen vielleicht, aber ich glaube...
Also so Reihen fortsetzen, nehme ich jetzt einfach mal, dass das intelligente Menschen irgendwie hinkriegen. Und wenn nicht, ja, dann haben sie halt die...
Ich muss das leider bestreiten. Ich glaube nicht, dass intelligente Menschen eine Neuerung wie Copy and Paste nach dem Jahr 2000 tatsächlich als Neuerung feiern. Also da habe ich ein paar Probleme mit. Und das wurde hochgejubelt bis zum geht nicht mehr.
Ja, es ist faszinierend, wie rar man sich machen kann, dass die Leute auf solche Technologien in Anführungsstrichen aufspringen können. Ja,
genau.
Und vielleicht Multitasking ist jetzt der nächste große Schritt in die richtige Richtung. Wir haben jetzt vielleicht Multitasking, bald halb so ungefähr.
Ich muss sagen, Apple schafft es gut, einfach Software und Hardware zu verheiraten. Das können die unglaublich gut.
Ja. Und damit Geld zu verdienen. Gutes Geld damit zu verdienen.
Und du sperrst dich damit nur in den goldenen Käfig. Wenn du das willst, kannst du glücklich werden. Wenn du es nicht willst, hast du ein Problem.
Ja.
Und ich habe ein Problem damit. Punkt.
Ja.
So einfach ist es.
Ich habe mittlerweile auch ein Problem, deswegen suche ich ja was Neues. Aber es gibt nichts Besseres. gucken wir mal.
Es gibt im Moment wirklich nichts Besseres.
Ja. Wir beide stehen, also unser Vertrag läuft jetzt aus, wir beide überlegen, was könnten wir als nächstes holen und es gibt einfach nichts.
Genau. Ich habe es ja schon im Kalender angestrichen, ich habe noch irgendwie 6 Wochen Zeit.
Ja, aber ich glaube nicht, dass in den nächsten 6 Wochen irgendwas passiert.
Das glaube ich auch nicht.
Tja.
Also.
Ja, weiter benutzen, bis was Neues kommt, ohne Vertragsknebel.
Aber ich meine, so schlecht ist der Vertrag auch nicht.
Ja, du kannst den Vertrag doch ja weitermachen, aber du kannst ihn dann monatlich kündigen, wenn du Bock drauf hast.
Ja, also so schlecht finde ich den T-Mobile-Vertrag jetzt nicht. Also dafür, dass du mit demselben Vertrag gleich noch mit einer Multisim in deinem Notebook damit surfen kannst. Also für denselben Preis habe ich vorher nur das Surfen im Notebook gehabt. Und jetzt kann ich noch 100 Minuten dazu telefonieren und 150 SMS schreiben, die ich sowieso nicht schreibe.
Da gucke ich ja sehr neidisch nach Deutschland, muss ich gestehen.
Echt?
Die Verträge in der Schweiz, dermaßen Schweiz.
Ich schaue total neidisch in die nach Österreich.
Österreich, ja gut, aber dafür kriegen die halt auch alles zuletzt.
Ja, aber das kostet einfach mal die Hälfte, ist doch unglaublich.
Tja. Bei uns kostet das Doppelte.
Echt?
Auch unglaublich.
Okay.
Das Doppelte zu was?
Die Hälfte zum Quadrat ist nur halb so doppelt, genau. Nein, also was Mobilfunk- und Kommunikationsgebühren angeht, ist Schweiz leider, da zahlst du den Schweizer Aufschlag, das ist Schweiz wirklich ganz weit hinten, was preislich angeht. Ich zahle das im Moment für meinen DSL-Anschluss, was ich in Deutschland bezahlt habe, als der erste DSL-Anschluss aufgekommen ist, also inklusive ISDN.
Wow, na gut, dafür verdient er ja auch mehr.
Und wenn ein bisschen Schokolade dabei ist, auch okay.
Ja, ich meine, wenn man das jetzt auf eine Stundenlohn runterrechnet, zahle ich bestimmt nicht mehr. Also das muss man vielleicht sagen, aber wenn man so europäische oder deutsche Preise gewöhnt ist, dann ist das schon, spielt das schon in einer anderen Liga, das muss man ganz klar sagen.
Die Schweiz könnte ja in Europa eintreten und dann...
Das Problem ist nur, dass die Leistungen auch nicht dahinter sind, ne? Also schnell ist es deswegen auch nicht. So, aber gut.
Aber hey, immerhin gibt es eine Grundversorgung in der Schweiz.
Echt?
Ja. Steht doch. Oder soll ins Gesetz rein?
Soll.
Okay.
Soll, genau.
Aber immerhin. Also 2 Mbit oder sowas. Ich glaube, die Grundversorgung ist zumindest 2 Mbit und das selbst auf dem letzten Hinterhof irgendwo auf dem Berg. Okay, soll vielleicht, aber hey, die sind immerhin an der Stelle schon mal weiter, als bei uns ist Breitband schon 1 Mbit. Und es sagen zwar alles irgendwie sind 98%, aber das glaube ich sowieso nicht, dass das stimmt. Weil ich weiß, meine Eltern haben immer noch DSL 500. Von daher.
500 Gigabyte ist ja cool.
Ja, genau.
Wahnsinn.
Mhm. Ganz schnelles Internet.
Pro Zeiteinheit. Was auch immer Zeiteinheit ist.
Zeiteinheit. Genau.
Ja.
Wenn du die auf Monate setzt, dann könnte das hinkommen. Ja.
Tja.
Okay.
Da lohnt sich ja schon fast, die Daten auf Disketten zu kopieren und per Post zu versenden, aber leider gibt es ja keine mehr.
Stimmt. Selbst Sony schmeißt die Disketten jetzt raus, ne?
Ja.
Die habe ich auch gelesen. Muss mir neue Aufgaben überlegen. Ich habe am Azubi die Aufgabe gestellt, die Datenübertragungsrate eines Bernardiners zu berechnen.
Ah.
Der mit einer CD von A nach B läuft. Und dabei kommst du ziemlich schnell zu einem Ergebnis, dass der schneller ist, als wenn du das per Hand hochlädst.
Echt?
Ja, ja. Der kommt natürlich auf die Distanz an, ganz klar.
Okay, aber wenn nimm noch USB-Sticks, große.
Wenn du dir überlegst, was du für einen Upstream hast, der ist ja in der Regel deutlich kleiner als dein Downstream, dann bist du wochenlang zugange, wenn du irgendwie 500 Megabyte übertragen willst. Dann bist du schon mal eine Nacht zugange und da kannst du im Bernardiner schon mal echt ein paar Meter laufen.
Okay, kommt auf die Distanz an, die er zurücklegen muss.
Natürlich, selbstverständlich.
Ja. Wenn ich es zum Nebenhaus nur transportieren will, hast du sicher recht.
Diese coolen Bernhardiner, so mit Rumpfästchen am Hals, gibt es ja leider nur in der Schweiz, nicht hier.
Ich habe noch keinen gesehen, es gibt die bestimmt, aber ich habe noch keinen gesehen. Ja.
Ich habe ja auch noch keinen gesehen, deswegen dachte ich, die sind alle in der Schweiz.
Es gibt wohl St. Bernhard in der Schweiz, genau, da kommen die wohl auch her. Aber
ah, ja genau, die wohnen da.
Die wohnen da. Okay. Auf irgendeinem Berg da oben.
Das ist quasi hier sowas wie Stetsix.
D-Kicks. Was?
Ja, hier der Internet-Austauschknoten.
Ja, D-Kicks.
Ja, der Schweiz.
Wir sind die Bernhardiner bei dir.
Genau.
Das ist B-Kicks.
Ja, B-Kicks. Bernhardiner Inter. ja, gut. Commercial Inter Exchange. Wir beschäftigen uns jetzt auf jeden Fall in der nächsten. Gucken wir mal, Stunde vielleicht, halben Stunde, mit Ubuntu. Und da haben wir ja unseren Special Gast hier extra einfliegen lassen aus der Schweiz.
Ich glaube, er musste selber fliegen.
Er hat versucht zu fliegen, ist aber auf der harten Tatsache an den deutschen Straßen gelandet.
Ich komme ja eigentlich auch aus dem Ruhrgebiet. Bin ja Wirtschaftsflüchtling.
Wirtschaftsflüchtling. Und dann sich beschweren, dass das DSL so schlecht ist da drüben.
Ach ja, man kann nicht alles haben. Ne? Man kann nicht einen guten Job haben.
Über einen großen Teich, muss ich ja sagen.
Genau.
Genau. Also vielleicht sag mal ein paar Worte zu dir. Warum haben wir ausgerechnet dich eingeladen, wenn wir über Ubuntu reden wollen?
Ich hab kommen wollen.
Ach so war das.
Es ist ja durch die 99.5 Episode ist gerade so, dass morgen das Release von Lucid Lynx ist und dann bietet sich das ja in doppelter Hinsicht an. Ingo und ich, wir haben schon vorher mal darüber uns unterhalten, dass ich mal zur Radio Tux komme. Und eigentlich wollte ich zur 100. Episode kommen und das hat tatsächlich geklappt.
Ja, das hat geklappt, ne? Das haben wir gut eingefädelt.
Zum ursprünglichen Termin hätte ich es nicht geschafft und so von daher.
So ein Zufall aber auch, ja.
Hurra, hier bin ich.
Ja, genau. Wunderbarer Gast. Und Ubuntu ist ein dankbares Thema, weil du machst ziemlich viel in der Community. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, wer dich jetzt nicht kennt oder wer nicht viel mit Ubuntu zu tun hat und noch nicht gehört hat, was machst du so? Also außer, dass du in der Schweiz arbeitest als Wirtschaftsflüchtling.
Ja, ich habe vor 2 Jahren einen Job gesucht, da war es in Deutschland nicht so dicke und da wollten die mich in der Schweiz haben. Jetzt haben die das Problem.
Okay.
Ja, ich arbeite als Senior System Administrator für Unix und Linux in der Schweiz und ich mache Ubuntu seit, gelogen, 2005? Ende 2005?
Wenn du das sagst.
Gibt es ja schon so lange?
Ja. Also ich
2004.
Ich habe das erste Interview mit Mark Shuttleworth 2005 gemacht, also... Ja. Kann ich zumindest bestätigen, dass es das so lange gibt.
Na dann. Ach, du warst das, ja.
Ja, ich war schuld eigentlich, genau.
Und der Zufall, der mich zu Ubuntu getrieben hat, war einfach der. Ich habe vorher Debian benutzt und ich hatte die Schnauze voll davon, bei jedem Kernel-Update den Wireless LAN-Treiber und den Soundtreiber neu zu kompilieren.
Und bei Ubuntu ging das?
Genau, und dann habe ich einen RM-RF auf ein falsches Verzeichnis gemacht und habe ich gedacht, dann kann ich jetzt auch mal Ubuntu ausprobieren.
Die Motivation ist nicht ganz hoch.
Ja, genau, also das war so der Ursprung.
Auch schon mal so.
RM-RF slash.
Ja.
Oder Stern ja, im Rot.
Normal dauert der Befehl nur eine Sekunde. Warum?
Na, egal. Ja, das Problem war halt, dass ich slash Pfad, slash irgendwas, slash wirst du nicht schlau, slash Stern tippen wollte und ich hatte zwischen dem letzten Slash und dem Stern ein Leerzeichen. Kann passieren, muss aber nicht.
Ja, ich glaube, mittlerweile fängt das RF, glaube ich, ab, wenn du slash Stern schreibst oder sowas.
Ja, mag sein.
Die neuen Versionen fangen das irgendwie ab. Habe ich gehört. Ich habe es nicht ausprobiert, ganz ehrlich.
Das ist ein Warmbrucher Linux.
Feigling.
Ja, genau. Aber ich habe gehört, dass es mittlerweile sowas abfangen soll.
Mal in einer virtuellen Maschine ausprobieren.
Ja, stimmt. In meiner jetzt ausprobierten Ubuntu Lucid Lynx, die ich ja extra für diese Sendung aufgesetzt habe und damit ein bisschen rumgespielt habe, könnte ich das dann mal ausprobieren.
Ja, und ich habe einfach Ubuntu installiert, weil ich die Schnauze davon voll hatte und bei Ubuntu gleich alles aus der Box funktionierte. Das macht nichts aus, dass du KDE benutzt. Ja, das macht noch nicht mal was aus, dass du SUSE benutzt. Ich bin da relativ schmerzfrei. Ich kann leiden.
Und dass es auf dem Mac läuft.
Ja, das ist ja sowieso sein Problem. Apple. Ich habe neulich irgendeinen Fernsehfilm gesehen, da gab es eine angebissene Birne. Ich weiß gar nicht, das fand ich so klasse. Haben sie auf allen Notebooks auf der Rückseite so eine angebissene Birne drauf.
Ja, aber das sind wir jetzt ja gleich beim Thema, weil Ubuntu macht ja plötzlich den Mac nach, habe ich gesehen und gehört. Ja. Wie ist denn das?
Ich muss jetzt erstmal zu Ende bringen, was ich eigentlich tue.
Okay, genau. Natürlich. So, ja. Oh mein Gott.
Ja, ich mache seit Ende 2005, bin dann ziemlich schnell in den Ubuntu Deutschland e.V. eingetreten, der die ganzen Community-Projekte unterstützt und habe dann über IKEA, dem Newsportal bei Ubuntu Users, den Weg ins Team gefunden, war dann irgendwann mal Projektleiter bei Ubuntu Users, bin jetzt Vereinsvorsitzender vom Ubuntu Deutschland e.V.
Und den gibt's noch?
Ja.
Jetzt muss ich mal ganz, also darf ich dich unterbrechen oder soll ich am Ende die dummen Fragen stellen?
Du darfst immer unterbrechen, du darfst auch immer dumme Fragen stellen.
Okay, ich habe nämlich jetzt gleich 2 Fragen. Erstens, was ist denn Ubuntu Deutschland e.V. und zweitens, was ist Ubuntu Users.de? Okay, also weil Ubuntu weiß ich, das kommt ja von Canonical.
Und jetzt gibt's das da noch, ist so eine Firma auf irgendeiner Insel? Ja,
auf so einer Insel, genau. Die haben das so, machen das so komisch.
Ja, Ubuntu kommt nicht von Canonical. Ubuntu kommt von der Ubuntu Foundation, die von Canonical mit 10 Millionen Dollar, glaube ich, unterstützt wurde und damit auch nach dem Austreten von Canonical weiter bestehen kann.
Okay.
Ist von Mark Shuttleworth initiiert worden, das ist wahr. aber ist ziemlich schnell auf Community-Füße gestellt worden, wird massiv von Ubuntu und von Canonical unterstützt. Da sind eine Menge Ubuntu-Entwickler. Okay.
Und was macht dieser deutsche Verein? Das sind aber keine Entwickler.
Nee, der deutsche Verein ist so mehr oder weniger die Sammelstelle für deutschsprachige Aktivitäten, wenn es um Geld geht, sage ich mal so, oder wenn juristische Personen gebraucht werden.
Okay.
Der Verein hat zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung für Veranstaltungen abgeschlossen. Und wenn auf einer Veranstaltung ein Ubuntu-Stand ist und die brauchen eine Haftpflichtversicherung, läuft über den Verein. Wenn du mit zwei Bekannten einen Tisch auf einer Veranstaltung machst, dann kriegst du keine Haftpflichtversicherung, das versichert keiner. Der Verein hat eine Versicherung.
Das heißt, der Verein bekommt dann auch Spenden oder wird er von Canonical unterstützt?
Nein, der wird nicht von Canonical unterstützt. Der finanziert sich rein über Spenden tatsächlich und rein über Mitgliedsbeiträge, die für Einzelpersonen, glaube ich, bei 24 Euro im Jahr liegen, was nicht ganz so die Menge ist.
Und es wird ausgegeben für irgendwie Messen und sowas?
Es wird ausgegeben für Messen, es wird ausgegeben für Haftpflichtversicherungen. Falls es einen Rechtsstreit geben sollte, würden wir auch mit den Vereinsgeldern einen Rechtsanwalt beauftragen. Und der wird ausgegeben für Server. Und jetzt kommen wir zu Ubuntu Users, auf denen zum Beispiel Ubuntu Users läuft.
Okay.
Ubuntu Users.de ist die offizielle deutschsprachige Ubuntu-Community. Mhm. Die besteht aus Forum, Wiki, meiner Meinung nach eines der besten Wikis im deutschsprachigen Linux-Raum, und aus einem Newsportal. Und die laufen auf Servern, die von dem Verein mitfinanziert wurden, so muss man sagen.
Ja, coole Sache. Wobei man jetzt auch sagen könnte, das sollen doch mal die reichen Jungs aus England auch mal wie was zugeben, aber machen sie nicht, oder?
Ja, die Frage ist, was will man? Will man sich wirklich so stark in der Abhängigkeit letztendlich begeben? Mhm. Weil wenn sie es dann tun, dann heißt es, man, die ganze Community ist abhängig von Canonical. Tun sie es nicht, dann sagen alle, warum tun sie es denn nicht? Mhm. Canonical verschickt schon eine Menge CDs, mittlerweile nicht mehr ganz so viele wie früher. Weil jeder selbst in den Ländern, wo es wirklich dick Breitbandinternet gab, die Sachen auch bestellt hat und wo eine Menge Kosten generiert wurden.
Ja gut, aber das war ja auch ein Erfolgsgrund, warum Ubuntu überhaupt erstmal bei allen ankam. Ja?
Absolut, das war der Marketing-Gag überhaupt, muss man mal ganz klar sagen.
Ohne das konnte sich jeder bestellen und für jede Privatparty konnte man sich mal so eine Kiste bestellen und an allen Freunden verteilen. Also ich glaube, ohne das wäre Ubuntu heute nicht da, wo sie sind.
Absolut, gebe ich dir absolut recht. Nur ist natürlich auch ein enormer Kostenfaktor.
Klar, vor allem, wenn man das in die ganze Welt verschifft.
Und jetzt, wo es schon eine breite Nutzerschar gibt, ist halt so die Methode mehr oder weniger zu sagen, ich kenne bestimmt einen, der mir es runterladen kann, um es mal ganz blöd zu sagen. Ja. Und wenn ich auf einer Messe oder auf einer Veranstaltung gehe, kriege ich die CD auch. Weil die Local Teams, die Local Community, Local Teams, die bekommen CDs auch immer noch, auch in größeren Mengen.
Mhm. Coole Sache.
Und Ubuntu Users ist die offizielle, hast du gesagt?
Ja.
Wer hat das bestätigt und wieso offiziell? Und gibt es noch eine zweite Community, die so Ähnliches macht? Oder?
Canonical hat weltweit die Namensrechte an Ubuntu. Also alles, was mit Ubuntu im Namen ist, da haben die Namensrechte drauf, also Ubuntu und Computer sind.
Aha,
es gibt einen Zirkus in Deutschland, Ubuntu.de, da findet man Zirkus. Die haben für den Zirkus natürlich auch die Namensrechte Ubuntu, den kann man das auch nicht abnehmen, aber alles so Ubuntu-Länderkürzel.org, das ist alles Ubuntu, mehr oder weniger weltweit.
Gut, das heißt aber, wenn jetzt Canonical, gibt es da einen Vertrag zwischen Canonical und der Ubuntu Foundation, weil du gesagt hast, die Community ist ja irgendwie da auf eigene Füße gestellt und so.
Den gibt's garantiert, den kenne ich aber nicht.
Okay, das könnte ja jetzt sein, wir sagen dann, Edge Badge, ihr müsst euch umnennen, wir machen jetzt unser eigenes Ding.
Es gibt auch eine Trademark-Policy, die ja auf der Webseite verlinkt ist, und für private Sachen darf man den Namen benutzen, also man darf auch privat irgendwie Aufkleber machen.
Gut,
sobald es darum geht, Geld zu verdienen, dann halten den Finger drauf und sagen, das wollen wir nicht.
Das wollen sie selber machen.
Ja.
Ubuntu One.
So. Genau.
Da kommen wir gleich zu.
Das ist ja bei anderen Linux-Distributionen ist es ja ähnlich. Ich habe neulich so eine Webseite gestartet, da geht es um Fedora. Da habe ich dann auch plötzlich, muss ich dann irgendwelche Verträge unterschreiben hier und nach Amerika irgendwie faxen, damit das Ganze halt Fedora nennen kann, weil der halt Red Hat das Trademark drauf hat. Das heißt, das darf man aber nicht vergessen. Das ist zwar alles freie Software, aber das heißt so lange nicht, dass es niemand die Rechte an dem Namen hält.
Ebenso bei Linux.
Ja, wobei bei Linux, Linus Torvalds hat es ja nie verteidigt, dieses Trademark. Es gibt da in dem Recht, ist es ja so, dass wenn du ein Trademark hast, aber du bestehst quasi nicht auf die Einhaltung, dann wird es nach einer gewissen Zeit hinfällig. Das heißt, du kannst jetzt nicht sozusagen die Beine stillhalten und warten, bis dann die ganze Welt es benutzt und dann alle auf einmal verklagen. Das geht nicht. Sprich, Linux ist nicht mehr, der Zug ist durch.
Aber es gibt doch dieses Linux Trademark, irgendwas, Patent.
Ja, glaube ich, mittlerweile auch die Linux Foundation. Das hat, glaube ich, Torvalds abgegeben an die Linux Foundation. Mhm.
Aber meines Wissens, also es wurde nie...
Weil ich glaube, du musst, wenn du ein Unternehmen hast, was sich irgendwas mit Linux nennt, musst du denen irgendwie ein bisschen Geld geben oder regelmäßig Geld geben oder so, habe ich mal gehört.
Ja, ich glaube theoretisch schon, aber praktisch, da das nie, Linus nie sozusagen irgendjemand mal verklagt hat, weil er es unrechtmäßig benutzt hat.
Ja, ich dachte aber, irgendjemand wollte es mal registrieren und da ist er gegen vorgegangen.
Ja, ja, klar, natürlich. Ja, das ist ja schon 15 Jahre her und da hat er es ja dann bekommen, aber er hat ja seither nie wieder was damit gemacht. Und deswegen ist es, glaube ich, so inzwischen in allgemeinem Besitz, zumindest nach amerikanischer Rechtsprechung, übergewandert. Hm. Das ist so ein bisschen das Problem an dem. Deswegen, das darf man immer nicht vergessen, wenn jetzt irgendwelche Firmen...
Eine Marke ist es nicht?
Also ist schon ein Trademark, aber es ist halt...
Ja, aber da ist halt auch die Frage, wo es überall eine Marke ist.
Genau.
Also, was... Ja.
Es gibt keine Weltgerichtsbarkeit, um es mal ganz blau und prompt zu sagen. Du kannst...
noch nicht.
Da waren wir vorher schon mal mit anderen Gründen, aber ich glaube, das durchzusetzen wird relativ schwierig sein tatsächlich.
Ja, aber es gibt ja gerade die ACTA-Verhandlungen und dann, wer weiß, was dann kommt. Die
können sie bald ad acta legen.
Ja, Gott sei Dank.
Hoffentlich.
Mhm. Genau. Ja, also es gibt natürlich für Europa gibt es ein Patent, ein Markenamt, das sitzt, glaube ich, irgendwo in Spanien. Also man könnte ein einheitliches europäische Marke kann man anmelden und dann würde das für ganz Europa gelten. Aber wenn man das zum Beispiel schon nicht gemacht hat, dann ist es schon mal in Europa keine Marke. Er ist ja Europäer, also was interessieren uns so amerikanische Marken unbedingt, wenn die hier nicht eingetragen sind, dann ja, so what?
Die Frage ist, hat man wirklich was hat man davon? Also ja. Man kann auch, wenn man sich so einen Namen greift und den kaputt macht, dann kann man sich selber auch nur ins eigene Knie schießen. Da kann man auch Pech mit haben, tatsächlich.
Ja. Also letztendlich geht es ja darum, dass...
Aber jetzt sind wir schon wieder völlig bei einem anderen Thema, oder? Wir waren noch bei Ubuntu.
Komm, ja, aber um es noch kurz fertig zu machen. Also es geht ja darum, wenn man jetzt eine Sache hat, die total populär geworden ist, wie es bei Linux zum Beispiel ist, dann finden sich in der Regel ganz viele Leute, die dann so Trittbrettfahrermäßig drauf aufspringen. Also angenommen, Microsoft würde die nächste Version Linux nennen. Würde dann sagen, hier Nachfolger von, was haben wir jetzt hier gerade? Windows Dings da?
7, hast du glaube ich gerade.
Genau, dann sagen die einfach, 8 ist blöd, wenn das jetzt irgendwie Windows Linux oder so. Oder Linux Professional oder sowas. Das neue Microsoft Linux Professional, jetzt hier auch mit, keine Ahnung. Dann dürften die das normalerweise nicht. Dann könnte man sagen, hier, nee, Trademark, lass das mal wieder bleiben.
Ja.
Das ist eigentlich der einzige Zweck davon.
Ja.
Wenn einem das egal ist, dann brauchen wir keinen Trademark.
Stimmt. Ja. Genau. Dann kann aber auch kein anderer das als Trademark anmelden. Zumindest nicht. Oder kann dich nicht mehr rauskicken, weil du hast den Namen schon mal länger benutzt. Also zumindest nach deutschem Recht so, wie es...
Das ist Prio out.
Ja, also, genau. Selbst wenn du dann die überragende Marke bist, also normal ist es ja so, Coca-Cola darfst du zum Beispiel für nichts verwenden, auch nicht, wenn es nichts mit Getränken zu tun hat, es sei denn, du hättest schon vor Coca-Cola etwas anders gemacht, was auch Coca-Cola hieß, dann dürftest du es heute immer noch so heißen.
Ja, die sind sowieso relativ hart drauf. Ich habe in der Agenturszene gearbeitet und die haben auch für Coca-Cola gearbeitet. Wenn da ein Mitarbeiter erwischt wird, der Cola sagt, wird er rausgeworfen. Das heißt Coca-Cola.
Ah, ja.
Die sind richtig hart drauf.
Ja, okay. Können sich's halt leisten. Ubuntu waren wir eigentlich. Ubuntu, die neue Version 10.04 LTS.
Genau.
Könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich schon runterladen, wenn ihr diese Sendung gerade hört. Und vielleicht klären wir erstmal, was ist so das Tolle an Ubuntu und warum sollte man das unbedingt benutzen?
Also Release von Lucidlynx ist morgen. Bei den vergangenen Versionen war es immer so, dass der Release-Kandidat auch gleichzeitig die Release-Version war. Wer es heute runterlädt, hat morgen nicht die
ladet es euch runter.
Die dünnen Bandbreiten. Wer es morgen runterlädt, der wäre es toll, wenn das per BitTorrent tut, um den anderen mitzuhelfen, um das ein bisschen zu unterstützen. Ja, also man kann es auch heute runterladen, installieren. Ich habe es jetzt seit 4 Wochen auf dem Rechner, glaube ich. Habe ich habe gar keinen Absturz gehabt. Bin noch ziemlich zufrieden damit. Genau, LTS steht für Long-Term Support. Long-Term Support heißt, dass das offiziell auf dem Desktop für 3 Jahre unterstützt wird und auf dem Server für 5 Jahre. Ist sicherlich für kleinere Firmen interessant. Größere Firmen brauchen längere Zeiträume. Lucid Lynx ist für mich das derzeit beste Ubuntu, was ich bis jetzt mitbekommen habe.
Warum? Was heißt? Vor allem, was heißt Lucid Lynx? Erstmal.
Also Lynx heißt Lux und Lucid heißt eigentlich scharfsinnig. Scharfsinniger Lux würde das dann heißen. Oder man kann auch Lucid als Leuchte übersetzen. Dann ist es so derjenige, der eine Leuchte in irgendwas ist. Also in der Form Leuchte gedacht. Also scharfsinniger Lux letzten Endes.
Okay. Und
es gibt halt immer Tiernamen bei Ubuntu seit ziemlich am Anfang.
Und immer komische Kombinationen von Tiernamen.
Ja, immer Alliterationen, also immer mit den gleichen Anfangsbuchstaben, sowohl vorne als auch hinten.
Aha.
Es hat angefangen mit Worthy Warthog, das ist das warzige Watzenschwein gewesen, gegenüber Breezy Badger, und das ist der Blablabla Frechdachs, bis hin zu Blablabla.
Drake,
genau, das war die Ente. Ja, kann man sich in der Wikipedia anschauen, da sind die ganzen Releases aufgeführt, auch welchen Namen sie haben.
Leuchtlux.
Und warum ist jetzt der Leuchtlux hier das beste Ubuntu aller Zeiten überhaupt?
Also ich persönlich finde es am besten tatsächlich mittlerweile im Moment, weil zum einen endlich das Kackbraun weg ist, was viele gesagt haben.
So viel besser ist auch nicht. Es ist immer noch zu dunkel, meiner Meinung nach. Aber gut, erzählt mal.
Also ich komme mit dem Netbook komme ich sehr gut damit zurecht. Das ist ein LED-Display, das klappt wunderbar mit dem anderen Notebook, was ich habe. Ich habe keinen Standrechner mehr, da ist es ein bisschen dunkel, da gebe ich dir recht. Aber man kann es ja auch wieder aufhellen.
Theme switchen.
Genau, es ist übrigens ganz witzig, dass sich die Leute am meisten über die Farben geärgert haben, die es ohne Probleme mit einem Mausklick ändern können. Die meisten neuen Nutzer, die finden es eigentlich toll, so wie es ist.
Ja, also ich finde das neue Theme auch wesentlich besser als das alte, muss ich ganz klar sagen. Mir hat dieses Kackbraun schon immer abgeschreckt, dieses OS zu benutzen. Und jetzt sieht es schon beim Booten und so schon schicker aus.
Man muss auch immer sagen, dass Ubuntu mittlerweile so eine breite Benutzerbasis hat, dass es egal, was sie machen und egal, was getan wird.
Es wird immer kritisiert.
Es wird immer kritisiert und am meisten werden immer die Leute kritisieren, die was Althergebrachtes abgeben müssen, die nämlich das, an das sie gewohnt waren, gegen was Neues eintauschen müssen. Hm. Und das sind auch die eigentlich nicht Zielgruppe sind, muss man auch ganz klar sagen.
Hm. Was ist die Zielgruppe von Ubuntu?
Das ist Ubuntu ist für End-User konzipiert letzten Endes und für Leute, die nicht so viel Ahnung von Computern haben. Meine Frau ist jetzt nicht so der Computer-Guru und die können Ubuntu selber installieren. Das hat sie mit anderen Distributionen nicht hinbekommen, um es mal ganz simpel zu sagen. Weil halt alle Treiber schon dran sind und weil aufgrund von Produktpolitik, was in Debian zum Beispiel nicht möglich ist, auch Non-Free-Treiber drin sind. Also das heißt, dass 90-95% der Hardware direkt aus der Box unterstützt wird tatsächlich.
Okay, also proprietärer Code.
Ist drin, ja. Genau. Bei Nvidia, das ist jetzt eine neue Lucid Lynx, ist der Nouveau-Treiber drin für Nvidia-Grafikkarten.
Ah, okay.
Frei. Mhm. Man hat aber trotzdem die Wahl, noch den Restricted-Treiber, also den nicht freien Treiber von Nvidia zu benutzen. Aber es gibt halt einige Treiber, die mit Firmwares daherkommen, die halt nicht frei sind und die sind trotzdem drin.
Mhm.
Das ist vielleicht der Unterschied zwischen Debian und Ubuntu. Da sind die Treiber einfach dabei, Punkt. Mhm. Man muss halt kein besonderes Vorwissen haben, um sie einsetzen zu können.
MP3-Support?
Jein. Nicht direkt installiert, aber durchaus durch ein Kommando installierbar. Das heißt, wenn man im Nautilus, das ist der Dateimanager von GNOME, einfach eine MP3-Datei doppelklickt, dann sagt er, dass er keinen Codec dafür hat. Ich glaube, beim Abspielen ist es sogar nicht so.
Ich glaube, ich habe das Ding, Musikabspielprogramm?
Rhythmbox.
Das Standard, genau. Ich glaube, der hat sogar beim Starten schon gesagt, also ohne, dass ich irgendeine Datei angeklickt habe, ich habe keine MP3, willst du?
Oder sogar so.
Ja.
Also es gibt ein Metapaket, das nennt sich Ubuntu-Restricted-Extras. Da sind alle möglichen Non-Free-Treiber drin, die kann man einmal installieren. Und dann hat man auch die DVD-Treiber auf der Platte. Dann braucht man die nur noch aktivieren, dann kann man auch DVD schauen. Aber normalerweise, wenn man eine Datei hat, was Ubuntu nicht kennt, dann fragt er halt nach Codecs nach, ob er die nachinstallieren soll. Hm. Was ich persönlich sehr gut finde für Anwender.
Gut, aber das ist bei anderen Distributionen auch so.
Ja, ist so.
Und Flash und Java und Foo kriege ich auch ganz einfach.
Bei Java gibt es eine Neuerung, es ist kein Sun Java mehr drin, es ist nur noch OpenJDK drin. Mhm.
Das heißt, da ist es die freie Version jetzt.
Das hat mich einiges an Nerven gekostet.
Ja.
Da ist es jetzt die freie Version, das ist eine Neuerung in Lucid Lynx.
Geht auf jeden Fall.
Aber dafür gibt es gibt es ja ganz viele andere Dinge jetzt. Irgendwie hier Musikstore und neuer App-Store und Ubuntu One. Und
also ich habe mich am Anfang mal im Blogpost ziemlich darüber ausgelassen, dass ich es scheiße finde, dass das per Default drin ist und angeschaltet ist.
Was genau?
Ubuntu One und der Music Store, aber das sind Default gar nicht an.
Aber kann man erstmal sagen, was ist Ubuntu One?
Ubuntu One ist ein virtueller Speicherplatz in der Wolke, in der Cloud.
Ist das nicht mittlerweile sogar mehr, oder?
Du kriegst 2 GB Speicher und kannst ihn frei benutzen. Mhm. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Launchpad-Account. Launchpad ist die Software-Plattform.
Der heißt jetzt aber auch Ubuntu One, ja.
Die unter der Ubuntu
installiert wird. Ubuntu Single Sign-On heißt es doch jetzt alles.
Ja, es ist aber Launchpad dahinter letzten Endes.
Ja, aber siehst du nicht mehr. Also ich hab das Ding installiert und habe dann mal Ubuntu One angeklickt. Ist ja oben dann in der Menüleiste drin. Und dann öffnet sich der Firefox und sagt, hier Ubuntu Single Sign-On bitte anmelden. Oder Ubuntu One bitte anmelden.
Siehst du es, dass ich gar nicht aktiviert habe, von daher. Also früher war es ein Launchpad-Account, wenn das jetzt Ubuntu Single Sign-On heißt, dann ist es halt so. Ja, ja. Dann ist es so, Launchpad ist mittlerweile auch komplett Open Source, das war ja lange ein großer Kritikpunkt.
Aber Ubuntu One ist nicht Open Source.
Ubuntu One ist Open Source, der Client, aber das Server-Backend ist nicht Open Source, das ist richtig. Wobei ich sagen muss, dass ich die ganze Diskussion um einen Dienst, der im Hintergrund steckt, der nicht Open Source ist, ziemlich lächerlich finde, weil jeder klickt irgendwie 100 Mal am Tag Google an und Google ist auch nicht Open Source.
Aber ich kann ja eine Suchmaschine benutzen, die Open Source ist.
Du brauchst ja auch diesen Dienst nicht benutzen, ist ja nicht verpflichtend. Hm. Du kannst ja auch jeden anderen Speicherdienst wie Dropbox benutzen oder Voila oder was auch immer. Also du bist ja nicht verpflichtet, Ubuntu One zu benutzen. Mhm. Weil das hätte ich wirklich kritikwürdig gefunden, aber das ist halt nicht so.
Okay. Und Ubuntu One ist dafür da, dass ich da Dateien ablegen kann, aber auch, dass ich Lesezeichen synchronisieren kann und was kann ich damit noch machen?
Ja, das, was man mit, also Ubuntu One kann man, langsam, ich muss anders anfangen. Bei Ubuntu One kann man mit mehreren Rechnern angemeldet sein und man synkt halt das, was man bei Ubuntu One anlegt, mit diesen mehreren Rechnern. Und wenn man da seine Lesezeichen reinlegt, so wie du gesagt hast, dann sind die Lesezeichen auf mehreren Rechnern halt synchron. Mhm. Das ist der große Vorteil. Die Frage ist, und das vor Sicherheitsgesichtspunkten, ob man das wirklich will, weil man weiß nicht, was dahinter steckt und wer dahinter auf die Daten zugreifen kann. Ich traue Ubuntu zwar ziemlich, wenig Datenskanäle zu, aber es sind trotzdem Daten, die man in fremder Hand gibt.
Mhm. Oder sind man weiß auch nicht, ob die da verschlüsselt abgelegt werden oder wie auch immer.
Genau, das weiß man halt alles nicht.
Gibt da Canonical nicht raus, was sie damit machen? Also das würde ich jetzt so von so einer Open-Source-Firma erwarten, dass sie da zumindest mal, das sind unsere Datenschutzbestimmungen, wir speichern das verschlüsselt ab, es darf keiner drauf zugreifen, ihr habt einen Schlüssel, dass jenes irgendwie das transparent machen.
Die Frage ist, was ist da transparent? Also wenn die im Hintergrund, ich weiß, dass sehr viele Teile von diesem Amazon Cloud Service unter Ubuntu laufen, wenn die bei Amazon liegen, die Daten, ist es transparent, dass man sagt, dass die bei Amazon liegen, oder muss man jetzt Amazon fragen, was die genau machen und auf welchen SAN-Stapeln die Daten ablegen? Was ist genau die Transparenz? Google ist auch nicht transparent. Also wenn ich eine Suchabfrage bei Google stelle, benutze ich ein Closed-Source-System, was im Hintergrund steckt. Mhm. Bei Ubuntu One ist es nichts anderes. Letzten Endes. Es ist halt nur ein weiterer Dienst, den ich benutzen kann. Mhm. Ich bekomme als Endanwender 2 GB Platz geschenkt im Web, wo ich mein Backup machen kann. Am besten verschlüsselt. Okay, aber ich weiß nicht, also ich verstehe tatsächlich die Aufregung nicht, weil witzigerweise Ubuntu oder Canonical die einzigen sind, die sich bei denen das zum Aufreger wird, dass die sowas machen.
Naja, ich denke jetzt nicht, dass Ubuntu One eine sonderlich schlechte Sache ist, aber sie ist halt auch nicht besser als irgendeinen anderen, als irgendeinen Dropbox.
Absolut.
Das ist eigentlich genau dasselbe. Und was ich nur ein bisschen schade finde, ist, dass jetzt irgendwie, dass man ab und zu so liest, ist halt jetzt irgendwie Open Source oder sonst irgendwie Open ist es halt nicht. Also
der Client ist Open Source.
Ja, der Client.
Ja,
oder das Protokoll, aber das
heißt das ja nicht. Das ist bei Skype jetzt demnächst auch so.
Ja, genau, also. Das hat nichts mit meinen Daten zu tun.
Also. Ja, eben, aber das will ich sagen. Bei Skype riecht es kaum jemand auf, bei Google riecht es kaum jemand auf und Google benutzt man wirklich
fast. Nee, also ich finde es ja auch eine gute Sache, dass es sowas gibt als Service für den User, aber es muss halt klar sein, es ist jetzt nicht. Hat jetzt nichts mit der eigentlichen Open Source oder Free Software oder Free Data oder sonst wie Philosophie zu tun.
Absolut.
Ist halt einfach nur ein weiteres Dropbox.
Absolut.
Proprietär halt.
Ich benutze es nicht, ich benutze Dropbox, aber
Und da ist Dropbox ist auch, der Client ist Open Source und der Daemon und alles im Hintergrund ist
Closed Source. Das ist genau dasselbe und es ist trotzdem vielleicht eine gute Sache, aber muss einem halt klar sein. Also das ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, sonst irgendwie toll, wie vielleicht Ubuntu an sich vielleicht was Besonderes ist, oder es ist halt der Cloud Storage halt nicht, ist eigentlich dasselbe wie bei Google oder sonst wo.
Was ist noch neu bei Ubuntu? Also jetzt der 10.04?
Alle möglichen Programmversionen gibt es in neuerer Versionsnummer. Das ist neu und es gibt
dann... Ja, okay. Das erwarten wir jetzt einfach mal von Distributionen, dass sie neue Programmversionen haben.
Das Design ist neu. Komplett. Das haben wir gerade schon angesprochen. Größter Kritikpunkt war, dass die Schließ-Buttons und die Maximize- und Minimize-Buttons auf der verkehrten Seite auf einmal zu finden sind.
Für Mac-Nutzer nicht, ne?
Ja, aber ansonsten ist es auch einfach nur ein Klick, das wieder umzustellen, wenn man das will. Und es schreien, wie gesagt, die Leute am lautesten, die es wirklich wissen, wie man es umstellt. Das ist das wirklich Witzige.
Ja. Ja, also so vom Feeling denkt man mittlerweile echt, man ist auf einem Mac. Also so, ich habe sowas ähnliches wie MobileMe, nennt sich mein Ubuntu One, ja, wo ich alles ablegen kann. Die Buttons sind auf der Seite und ja,
es ist App Store.
Music
Store.
Ja, genau. Also so out of the box funktioniert irgendwie alles. Ja, ich muss mich nicht drum kümmern und es tut. Ist jetzt für den richtig techie, ist es ein bisschen langweilig.
Kommt drauf an, für was du techie bist. Für mich ist das total toll, weil ich kein Desktop-Typ bin. Weil ich eher Server-Mensch bin. Okay. Ich möchte mich um Desktop nicht kümmern müssen. Der soll einfach funktionieren. Aber das ist, wie gesagt, eine Sache, von wo du kommst. Wenn du gerne an Grafik bastelst, ist Ubuntu sowieso die verkehrte Distribution für dich.
Ja.
Genau, weil nämlich kein GIMP mehr dabei ist. Sagt gerade der Chat.
Das ist wahr. Also GIMP ist in der Standardinstallation nicht mehr dabei, aber natürlich kann man es nachinstallieren.
Hm. Ja, klar. Wie so viel.
Ja.
Nee, aber natürlich, ich weiß, es ist von daher gar kein Problem, aber das ist halt durch die Presse gegangen. So. Aber ich wo ist das GIMP hin? Ich kann nicht leben ohne GIMP.
Ich find's relativ interessant, dass die ganze Diskussion zu verfolgen, weil es ist eigentlich so eine Geek-Diskussion grundsätzlich. Und die Leute, die da auch wieder am lautesten schreien, die wissen auch ganz genau, wie sie es installieren.
Ja, klar.
Der Endanwender, ich habe jetzt neulich einen Ubuntu-Rechner für jemanden jenseits der 50 installiert, der kommt mit dem, was da drauf ist, wunderbar zurecht. Der braucht gar nicht mehr. Da ist ein Fotobetrachtungsprogramm drauf, wo man auch so Red-Eye-Filter drin hat, mit dem man die roten Augen entfernen kann. Und der braucht nicht mehr. Wir Geeks oder wir Leute, die sich ein bisschen intensiver beschäftigen, wir wollen das toll haben. Wir wollen das bis zum geht nicht mehr haben. Aber so ein Endanwender interessiert das überhaupt nicht, tatsächlich.
Was ich immer nicht so richtig verstehe, ist, was halt rausgeflogen heißt ja de facto von der Installations-CD.
So sieht's aus.
Rausgeflogen, so sieht's aus. Mehr nicht. Und da frage ich mich immer, wie lange möchtet ihr eigentlich an der CD noch festhalten? Also ich meine, jede andere Distribution ist inzwischen halt auf DVD mit 1000 Softwarepaketen irgendwie verfügbar, aber Ubuntu ist irgendwie halt noch die CD. So,
du kannst auch DVDs runterladen.
Ja. Kann man auch. Ah, okay. Und da ist dann GIMP auch drauf.
Das weiß ich gar nicht. Weiß ich wirklich nicht.
Okay, wusste ich jetzt gar nicht. Okay.
Vielleicht kann das ja unsere Schwarmintelligenz daraus finden.
Es gibt auch, ja genau, der Chat ist die Schwarmintelligenz.
ob GIMP auf der DVD dann auch drauf ist.
Aber wie gesagt, ich find's alles nicht so kriegsentscheidend letzten Endes. Das sind alles so vorgeschobene Gründe letzten Endes. Es ist jetzt im Default nicht dabei, weil ein anderes Paket Platz machen musste oder ein weiterer Hardware-Treiber drauf ist. Und da finde ich es wichtiger, dass der weitere Hardware-Treiber drauf ist, um es mal ganz platt zu sagen. Als das ein GIMP drauf ist.
Klar. Jetzt kann ich mich an eine Aussage jetzt noch dunkel erinnern. Mark Shuttleworth hat neulich gemeint, wie heißt es nochmal, Lucid Lynx, genau, ist schon ziemlich gut. Aber die nächste Version hier, 10.10, die ist dann perfekt, hat er gesagt.
Der Mann ist Politiker.
Die wird dann, da ist dann alles perfekt. Also danach kann man eigentlich aufhören, weil da ist man fertig danach.
Ich glaube es nicht. Also
wäre auch langweilig, ganz ehrlich.
Ja, aber was kommt denn dann so? Also wo ist denn jetzt noch so Nachholungsbedarf und was wird dann so in einem halben Jahr perfekt sein alles?
Ich habe keine Ahnung. Also. Du, ich weiß es wirklich nicht. Es gibt eine riesen Diskussion darüber, über die Bootzeiten zu verkürzen auf ein Minimalmaß von 10 Sekunden pro Boot und ich finde das gar nicht so entscheidend. Wenn ich nach Hause komme, mache ich den Rechner an, wenn ich ins Bett gehe, mache ich den Rechner aus. Also ja, oder ich lege ihn schlafen, genau. Ja. Oder ich mache einen Bildschirmschoner an, wie du jetzt gerade. Nein,
das macht er selbst.
Das macht das. Oh, das kann er selber. Ist das neu bei SUSE?
Nuka.de. Das ist eine Konfiguration dafür. Kann man einen ausschalten.
Verstehe. Da habe ich doch wieder was gelernt. Nein, Nein, es gibt so ein paar Themen, mit denen komme ich überhaupt nicht klar. Und darunter ist halt Bootoption. Das ist der bei mir im Blog am meisten kommentierte Artikel tatsächlich.
Bootoption?
Bootzeit. Bootzeit, okay. Und ich persönlich halte es für nicht so kriegsentscheidend tatsächlich. Nicht, wenn das Schlafenlegen vernünftig funktioniert, dann ist es völlig uninteressant.
Also da finde ich auch das Design und so schon interessanter. Und was ich noch gesehen habe, was neu ist, ist dieses Mi-Menü oder sowas.
Ja, Mi-Menü, ja.
Genau, also dass ich jetzt mit ein paar Klicks so an meine ganzen sozialen Netzwerke reinkrieg und meine ganzen Chat-Kontakte und sowas, das alles auf einer oben in der Menüzeile sehe, wenn mich jemand anchattet, wenn mir jemand über Facebook, Twitter, Identica, was schickt, sehe ich das jetzt alles einheitlich in einer Oberfläche.
Genau, es ist zweigeteilt. Die eine Sache ist genau die du sagst. Da ist es ein, gibt es einen Indikator für eingehende Mails, wenn man Evolution als Mail-Client benutzt. Da gibt es einen Indikator für Gwibber. Gwibber kann mittlerweile eben neben Twitter und Identica auch Facebook und das
Ganze. Einige andere, ja.
Und einige andere auch noch, die ich auch noch nie gehört habe. Und zusätzlich gibt es noch eine Schaltfläche für
Epiphany.
Genau, für Empathy.
Empathy
oder Telepathy. Aha. Für den Instant Messenger, und der hat ist auch multiprotokollfähig, der kann halt, weiß ich nicht, ICQ, Java, bla bla bla.
Bonjour.
Ja, das weiß ich wieder nicht, habe ich keine Ahnung.
Doch, habe ich ausprobiert.
Ja, echt. Du hast so einen Account. Ist ja unglaublich.
Wie? Das ist einfach im Netz. Ich blase raus, ich bin da.
Ach so, ja.
Bonjour oder gibt's ja auch in Linux. Also es ist ganz normal. Ist das
in der deutschen Übersetzung auch so?
Guten Tag.
Ich habe jetzt den Mac-Namen genommen, weil ich echt nicht weiß. Also unter Linux
nur vom
heißt
Mac,
also es ja MDNS.
MDNS, ja, genau.
Ja, genau.
Wobei, aber wie Ubuntu das heißt jetzt schon wieder anders.
Ja. Puh, ja, es ist auch völlig egal. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Also das Lokale, wir finden uns gegenseitig, und das hat tatsächlich funktioniert. Also ich habe zwei Accounts auf der Hostmaschine, habe ich mich angemeldet, und die haben sich sofort gefunden und man konnte gleich miteinander chatten. Okay. Das heißt also, wenn du in einem Netzwerk bist, so ein Ding einfach aufmachen, der andere macht so ein Ding auch auf und man findet sich. Man muss nichts austauschen, die finden sich einfach und können loschatten.
Ja, toll.
Ja, fand ich gut.
Okay. Und dann gibt es noch einen Menüpunkt, der ist auch oben rechts in der Ecke, und der zeigt eben an, da kann man sich auf allen Diensten gleichzeitig auf Busy setzen oder auf
Genau. Das
ist ein separater Menüpunkt
nochmal. Und dann kann ich auch oben eine Statuszeile eintippen, die dann gleich zu allen rausgeht.
Genau, das ist das, was wirklich neu ist. Aber ansonsten ist es wirklich, denke mal, aufgehübscht und neue Version. Also viele große Features habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Ist aber auch eine Long-Term-Support-Variante, von daher ist vielleicht nicht so das primäre Ziel, Features komplett rauszublasen, sondern eher die Stabilität zu erhöhen.
Jetzt ist ja für den Herbst irgendwann GNOME 3 geplant. Und im Herbst kommt ja auch die neue Ubuntu-Version. Weiß man denn schon, ob die da auch noch GNOME 3 haben wird? Weiß man nicht oder hat sie nicht?
Weiß ich nicht. Ah. Der Ubuntu Developer Summit für die Nachfolgeversion, für Maverick Meerkat, der ist ein...
Was heißt das?
Aufmüpfiges Erdmännchen.
Okay.
Irgendwie so.
Wenn ich es irgendwie lese, muss ich immer an Tom Cruise und Top Gun denken. Aber egal.
Ja. Okay. Ich denk immer an Thunfiguren, also an Comicfiguren, wenn ich die ganzen Abkürzungen lese. der Developer Summit dafür, die sich damit beschäftigen, was alles in diese Version reinkommt, der tagt, glaube ich, Montag in einer Woche.
Ah, cool. Okay.
In Brüssel. Tatsächlich ist eine Woche. Ich habe mich erst da anmelden wollen. Habe aber dann die Hotelpreise gesehen und musste leider sagen, das erschöpft dann mein Budget. Die treffen sich immer in 5-Sterne-Kästen und das gibt mein Budget dann doch nicht her.
Alles bezahlt von Canonical hoffentlich.
Nein, ich habe ein Sponsoring beantragt, aber ich habe es nicht bekommen, von daher habe ich es dann auch sein gelassen. Das ist mir wirklich zu viel Geld.
Ja.
Okay. Das muss ich sagen, das wären 6 Übernachtungen gewesen im 5-Sterne-Kasten. Das ist deutlich über dem, was ich bereit bin, dafür auszugeben, muss ich gestehen.
Ja, dann lieber auf schöne Community-Events gehen.
Zum Beispiel die Ubocon, genau.
Ja. Da können wir auch gleich noch drüber reden. Okay, was ist noch neu in Ubuntu? Gibt es noch irgendwas? Also, wir haben.
Es gibt ein sehr tolles Programm, aber das tolle Programm würde ich gleich gerne als Pick bekannt geben.
Okay, dann halt so.
ich habe dir 2-3 Sachen aufgeschrieben, tatsächlich auf toten Baum. GIMP ist draußen, Mi-Menü ist drin. Sun Java ist draußen, dafür ist OpenJDK drin. Nuvo ist der neue Standardtreiber für Nvidia. Mhm. Yahoo ist rein und wieder raus.
Ja. Hm.
Das zeigt immer, dass man nicht so viel auf Beta-Releases geben soll, sondern eher auf die Endversion warten sollte. Ja, und neue Programmversion von allen. Also viel mehr habe ich auch nicht rausbekommen, muss ich gestehen.
Na, da war jetzt noch kurz vorher war irgendwo noch ein X-Org-Server-Problem.
Ja, es gab ein Speicherleck im X-Server tatsächlich und da haben die Ubuntu-Leute aufgerufen, das zu testen und zu versuchen, den Fehler zu lokalisieren. Auch da wieder, Beta-Version, nicht für Endanwender geeignet. Das kann schon mal kaputt gehen.
Obwohl der Release-Kandidat ja da war und der ist eindeutig schon für Leute gewesen, die auch Endanwender sich bezeichnen.
Einen Kandidaten benutzen wollen, genau.
Einen Kandidaten. Nehmen Sie diesen Kandidaten. Und da war wohl ja auch dieses Problem noch drin, weil er auch...
Nein, das wäre auf dem Release-Kandidaten raus gewesen, oder nicht? Oder täusche ich mich jetzt gerade? Also ich habe die Tage ein Update vom X11 bekommen und damit war das Ding erledigt.
Gut. Ich hatte dieses Problem auch nicht. Vielleicht habe ich ihn auch nie so lange laufen lassen.
Ja, das ist für mich genau das Gleiche. Ja.
Aufgetreten ist. Ja, vielleicht können wir nochmal auf so die, wer sollte Ubuntu nutzen, so auf die Vorteile eingehen und warum und überhaupt und sowieso. Also für wen ist Ubuntu was? Und lohnt es sich, das mal auszuprobieren oder wenn ich eine Vorversion habe, lohnt es sich zu updaten?
Ubuntu ist für jeden und es lohnt sich jedes Updaten. Nein, ich glaube, das muss wirklich jeder selber wissen. Also ich persönlich finde es im Moment vom Design und vom Handling her am schönsten von allen Versionen mittlerweile. Es läuft auch auf älteren Rechnern ziemlich flüssig. Das war bei der letzten Version mal nicht so toll, muss ich gestehen. Es kann der installieren, der sich nicht so viel mit seinem Rechner beschäftigen möchte und der einfach möchte, dass möglichst viel out of the box funktioniert, direkt nach der Installation. Es ist sicherlich für unbedarftere Anwender geeignet und wenn man viel mit dem Rechner selber macht, dann
haut ihn mal!
wenn man sehr viel mit dem Rechner macht und lieber ein bisschen tiefer einsteigen möchte, dann gibt es halt Distributionen, die vielleicht auch ein bisschen besser geeignet sind. Bei Ubuntu ist halt die Community ziemlich klasse. Wir hören dich.
Scheiße. Ja. Ja, genau. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich wollte meinen Pick rausfinden. Ist lieber
Schokolade. Ist lieber gute Schweizer Schokolade.
Bei Ubuntu ist halt die Community ziemlich klasse und das ist eigentlich auch der Grund, weshalb ich da ständig dabei bin, weil ich das ziemlich prima finde. Hinter Ubuntu steckt eine Philosophie, die ziemlich prima ist und das ist so der Grund des Ganzen.
Tatsächlich. Okay. Ich habe bei OpenOffice gesehen, da steht jetzt auch schon Oracle drin.
Ja, habe ich auch gesehen.
Ich dachte, okay, wir sind hier ganz fix. Jetzt.
Bei OpenOffice? Moment. Was steht wo?
Bei OpenOffice, wenn du das OpenOffice in Ubuntu aufmachst, siehst du ganz großes Oracle-Logo.
Ach was?
Ja.
Okay, cool.
Oder auch nicht cool, je nachdem.
Ja, nee, das war jetzt nur mehr so bewertungsfrei.
Ja. Genau.
Das heißt, es ist also Oracle
Open ist Office. Oracle Office, Open Office.
Okay. Die große Frage ist, wie dann das Java später heißen wird, ob das OJDK heißen wird.
OJDK.
Ich wollte neulich hier MySQL Source Code mal wieder die neueste Version runterladen von der MySQL.com-Seite. Und ich habe 10 Minuten gebraucht, bis ich es gefunden habe. Muss dann echt viele Teaser wegklicken. Dass ich jetzt echt irgendwie nicht die kommerzielle Version haben will und auch gar keinen Supportvertrag und gar nicht an irgendwelchen Cluster-Features interessiert bin. Das ist unglaublich.
Und ich möchte nicht angerufen werden und bleib doch alle zu Hause.
Ja, aber wirklich ganz hinten, ganz unten war dann irgendwie das Tau-File vom Source Code. Aber echt gut versteckt.
Ich glaube, das ist fast schon anfängt, eine gute Idee zu werden, auf MariaDB umzusteigen. Das hat der Programmierer von oder der Erfinder von MySQL oder MySQL als neues Projekt gestartet, als neuen Fork von MySQL.
Gut, müssen wir sehen, was daraus wird. Aber das ist auch nicht heute nur unser Thema, nee. Sondern Ubuntu. Also ich bin jetzt nicht so der Ubuntu-Freund. Ich mache mich mal heute unbeliebt. Ich habe es jetzt die letzten Tage ausprobiert, nicht ausgiebig, aber war vom Design und von der Oberfläche doch überrascht. Und man könnte sich glatt überlegen, ob man es nicht verwendet. Auf der anderen Seite bin ich natürlich gerne bei KDE und das ist halt irgendwie eine GNOME-Distribution.
Absolut.
Nicht, dass man damit nicht klarkommen würde, aber ich habe auch keine Lust, irgendwie meine ganzen Daten, die in den ganzen Programmen, die ich halt so tagtäglich benutze, dann irgendwie quasi wegzuschmeißen, um dann sich dem Ubuntu-Style anzupassen, weil gut integriert sind halt nur so 4, 5, 6 Programme. Und wenn man die nicht benutzt, bricht sowieso alles auseinander. Also klar, man kann es trotzdem verwenden, aber man hat halt nicht die Vorteile von diesem tollen Meme-Menü und...
Wenn man kein nur Evolution benutzt, dann hat man keine Nachbenachrichtigung im Meme-Menü, wenn neue Mails kommen. Genau,
exakt, genau. Ja. Ja, also und dann bringen mir die ganzen Vorteile wieder nichts, ja. Die sind schön und ich würde die gerne haben, aber ich habe keine Lust, meine Daten zu migrieren und deswegen fällt das Ganze schon wieder auseinander und ich benutze halt kein Ubuntu. Weil ich zum Beispiel ja lieber andere Twitter-Clients benutze und sowieso und überhaupt. Und ja, jetzt haben wir auch schon gesagt, es gibt ja diese LTS-Version. Mhm. LTS, Long-Term Support, gibt es für den Desktop, aber es gibt auch eine Server-Variante von dem Ganzen und damit, ja, Canonical ist eine Firma, die wollen Geld machen, ne? Die verkaufen also Support dafür.
Mhm. Die verkaufen auch Support für den Desktop tatsächlich.
Ah ja.
Und tatsächlich auch für Endanwender mittlerweile.
Okay.
Du kannst also deine Telefonnummer bekommen, die du anrufen kannst, wenn du Support brauchst. Und ähnlich wie früher bei Microsoft, mit diesen 10 Fragen hast du halt ein bestimmtes Kontingent, was du abtelefonieren kannst, wenn du Support brauchst. Das geht ja.
Und ich kann... Muss ich diesen Support praktisch von Anfang an irgendwie abschließen oder kann ich einfach sagen, wenn ich die Frage habe,
dann... Du kannst jederzeit, es gibt irgendwie, ich glaube, shop.canonical.com heißt das Ding. Da kriegt man auch T-Shirts und so Merch-Zeug sehr. Und da kannst du einen Supportvertrag abschließen, wenn du Bock drauf hast, ja.
Und das ist dann, den schließe ich dann halt dann erst dann ab, wenn ich auch die Frage habe, logischerweise.
Ich würde ihn generell gar nicht abschließen, wenn du ein Community-Typ bist, dann fragst du die Community und die wissen also in der Regel, was du brauchst. Okay,
klar. Oder sie rufen den gegen ATFM.
Das ist bei Ubuntu eher selten tatsächlich. Das ist auch vielleicht einer der Gründe, weshalb ich da so ziemlich aktiv bin, weil da wirklich versucht wird, fast allen zu helfen. Natürlich, wenn die größten, ich würde jetzt fast sagen, Arschlöcher kommen, dass man dann halt wie es in den Wald hineinruft, so schaltet es auch hinaus, klar. Aber normalerweise wird 95% der Leute bestimmt geholfen, denke ich mal.
Ich habe jetzt auf einem von meinen Servern, auf meinem Hauptserver, läuft mit Debian tatsächlich. Und ich habe jetzt aber neulich so einen Entwicklungsserver aufgesetzt, da habe ich jetzt mal so spaßhalber Ubuntu Server drauf gemacht. Wo ist jetzt hier so genau der Unterschied? Also ehrlich gesagt konnte ich nicht wirklich riesige Unterschiede feststellen.
Es gibt einen Unterschied, den ich kenne.
Sudo benutzen.
Genau.
Und das ist
auch gut, das erste, was ich bei der Ubuntu-Installation mache, ist erstmal hier Root-Account wieder aktivieren.
Das ist das erste, was ich beim Debian mache, ist Sudo einrichten.
Okay, so unterschiedlich sind die ganzen Sachen. Ich würde eher mit Frank gehen, weil ich da...
Wir benutzen Sudo tatsächlich auch in der Firma, witzigerweise. Also ist jetzt nicht so unüblich. Jeder so, wie es gewohnt ist. Aber ich meine,
ja,
gibt ja beides, ja.
Ich meine, Debian ist ja bekannterweise eine Spitzen-Server-Distribution.
Debian ist vielleicht eins der besten Linux, was es gibt,
definitiv. Warum soll ich denn jetzt Ubuntu-Server nehmen?
Auch wenn du zum Beispiel einen Virenscanner hast, der sich einfach abschaltet, dann...
Ja, aber das kriege ich ja trotzdem hin.
Also ich bin da ein bisschen anderer Meinung tatsächlich. Ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel, dass Debian aufgrund der Philosophie keine neuen Softwarepakete in ihre Stable-Zweig aufnimmt. Das ist die eine Sache, aber wenn ich dadurch zu nicht funktionierender Software in den Stable-Zweig komme, dann ist Philosophie hin oder her, dann habe ich eine Standardinstallation, die nicht funktioniert.
Und ich kann ja auf Debian-Testing gehen.
Wir reden ja gerade von Stable und LTS. Und wenn ich wirklich was Stable habe, dann beißt sich das ein bisschen damit, dass ich eine Software in Stable drin habe, die nicht funktioniert. Das beißt sich. Also für mich beißt sich das. Und bei Ubuntu ist es halt so, dass dann halt auch solche Sachen reingepatcht werden, weil die nicht so strikt reglementiert sind wie Debian in dem Moment. Muss man mal sagen. Ansonsten tut sich nichts. Also ob du Debian oder Ubuntu auf dem Server benutzt, ist egal. Ja. Na gut. Ich würde auf dem Server sowieso nur LTS-Varianten benutzen, tatsächlich, oder Stable.
Gibt es noch einen weiteren Vorteil oder gibt es überhaupt einen Vorteil, Ubuntu auf einem Server zu benutzen, außer den du jetzt gerade genannt hast?
Man hat feste Supportzyklen, die hat man bei Debian nicht. Ein Debian-Release ist fertig, wenn es fertig ist. Das ist bei Ubuntu anders.
Auf der anderen Seite sind die Zeiten ungefähr gleich, also so eine Stable-Variante von Debian lebt auch so 3, 4, 5 Jahre.
Ja, letztes Mal hat es 1,5 Jahre zwischen 2 Stable-Versionen gebraucht und 1,5 Jahre plus 1 Jahr zusätzlichen Support bist du bei Debian Stable bei 2,5 Jahren und bei Ubuntu Server bist du bei 5 Jahren. Das macht schon einen Unterschied.
Beim einen muss ich bezahlen.
Musst du nicht.
Muss ich nicht.
Du kannst ja Ubuntu Server auch benutzen, ohne zu bezahlen.
Ich habe aber einen wesentlich kleineren Paketumfang.
Den hast du, das ist wahr. Das ist ein deutlicher Unterschied. Da würde ich definitiv recht geben.
Das sind bei Ubuntu?
Ich weiß es nicht.
Also man muss ja sagen, es ist nur das, wie heißen diese Pakete, Universe, Multiverse und wie heißt das ganz normale? Verse?
Main.
Es gibt also dieses Main-Repository und das ist das Einzige, was gepflegt wird.
Main, Security gibt es, ja. Genau.
Also alle Sachen, die in Main drin sind, werden diese 5 Jahre supported. Das heißt also, alles, was ich aus Multiverse, Universe nehme, ist nicht supported. So also kriegt keine Sicherheitsupdates. Und wenn ich mir jetzt meinen Standard-Server vorstelle, alles so, was ich brauche, weiß ich, dass ich schon nicht hinkomme mit dem, was in Main so drin ist.
Gut, dann ist das ein guter Grund, Debian zu benutzen in dem Moment.
Okay. Also, weil ein Standard Debian hat, passt jetzt mittlerweile irgendwie auf 5 DVDs oder so. Mhm. Und da garantiert halt Debian mir für die, okay, sagen wir, es sind 2 Jahre oder 2,5 Jahre oder so. In letzter Zeit war es oft mehr, dass es tatsächlich Sicherheitsupdates für alle diese Pakete in der Zeit gibt.
Man muss das vielleicht auch umformulieren. Also das Main Repository wird von Canonical direkt supported. Mhm. Da kommen von Canonical selber die ganzen Pakete hinein. Bei Multiverse und Universe sind es Community-Leute, die das pflegen. Und wenn die Community-Leute Security-Updates releasen, kommen die natürlich auch rein, definitiv. Aber es besteht kein Anspruch darauf, dass das released wird. Mhm. Das ist bei Main halt mit Garantie und bei den anderen halt ohne Garantie.
Ich kann auch nicht einen Support dazu kaufen. Also ich kann nicht für sagen...
Für Multiverse und Universe glaube ich gar nicht.
Nein. Ich kann nicht sagen, dieses eine Paket ist mir jetzt so wichtig, bitte pflegt das jetzt.
Such dir einen Programmierer, ist Open Source, der das macht, dann hast du einen Support dafür.
Mhm. Okay, aber ich könnte jetzt nicht zu Canonical sehen, ich will dieses eine Paket und ihr bitte supporten. Wahrscheinlich, wenn ich genug Geld bezahle, machen die das wahrscheinlich auch.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also da kenne ich die Produktpolitik nicht hundertprozentig. Ich vermute, dass es bestimmt, je nach Anzahl des Geldes, was du bereit bist, da drauf zu werfen, sicherlich gehen wird. Wobei ich dabei eher denke, dass man sich direkt an den Programmierer wenden kann und ihn bitten kann, das zu fixen.
Wie ist das jetzt bei Desktop? Ich denke mir jetzt einen Standard-User. Kommt der ohne Multiverse und Universe klar oder wird er es definitiv irgendwie aktivieren?
Er wird es definitiv aktivieren, denke ich mal. Wir müssen unterscheiden. Es gibt einen Standard-User im Business, der braucht es wahrscheinlich nicht. Und es gibt einen Standard-User zu Hause, der wird es wahrscheinlich brauchen, weil der ganze Multimedia-Kram oder ein Großteil des Multimedia-Krams im Universe ist. Mhm. Beispielsweise die ganzen Restricted Driver, über die wir gesprochen haben, MP3-Support oder sowas. Mhm. Yes.
Also hätte der schon mal das Problem, dass da nicht alles bis zum Ende supported wird? Ja, wir kriegen Musik hier im Hintergrund. Dramatische. Ja, zur 100. Sendung hier speziell. Ich sage, wir brauchen eigentlich die Musik nicht mehr hier vom Rechner abspielen. Wir haben immer irgendjemanden, der sich auch mal ans Klavier setzt. Okay, also halt ein Standard-User im Nicht-Business-Umfeld wahrscheinlich irgendwie Multiverse und Universe an und kriegt dafür halt nicht sicher die...
Nicht sicher, nicht garantiert, genau.
Die richtigen Updates. Also genau. Kann es auch sein, dass er dann ein Problem hat, dass er mal ein Sicherheitsupdate nicht nachkommt und dann, ja...
Kann passieren. Ich weiß keinen Fall, dass es vorgekommen wäre, aber es kann passieren. Mhm. Ja, definitiv.
Okay. Und wie schwer ist es eigentlich, du hast gesagt, es sind Community Repositories, zu diesen Community Repositories beizutragen?
Da fragst du mich eine Sache. Es gibt die Masters of the Universe, so heißen die tatsächlich, MOTU.
MOTU.
Masters of the Universe, das sind die Leute, die die Universal Repositories betreuen. Mhm. Ich glaube, du musst einfach Patches einreichen und irgendwann wirst du gefragt, ob du offiziell mitmachen möchtest.
Gut.
Also es ist jetzt, vermute tatsächlich sogar einfacher als bei Debian, aber ich bin mir nicht sicher, ob es das
ist. Es ist wesentlich einfacher als bei Debian. Also ich glaube, bei Debian Entwickler zu werden, da brauchst du mehrere Leute, die dich supporten, vorschlagen und dann musst du das über Jahre hinweg, ich glaube, das ist eine richtige Qual, da Mitarbeiter zu werden. Du
musst richtig viel Bier trinken mit den richtigen Leuten.
Ja, und wahrscheinlich auch was auf dem Kasten haben, weil sonst fragt dich auch keiner.
In dem Zusammenhang finde ich ganz interessant, dass Ubuntu vorgeworfen wurde, keine Demokratie zu sein und auf Debian gewiesen wurde und Debian ist auch keine Demokratie. Also das ist vielleicht eine Aristokratie, aber keine Demokratie.
Wir wissen ja, das Beste ist immer ein lieber Diktator und alles wäre prima. Ja. Nach Machiavelli schon, das ist das Beste.
Nein, aber der Hintergrund des Ganzen ist halt, es ist fast kein Projekt so, dass es eine volle Demokratie ist. Demokratie heißt, dass die ändern, wenn sie entscheiden. Und das tun sie nicht. Punkt. Nirgendwo.
Stimmt, ja.
Nirgendwo.
Ja, ja, klar.
Weder bei Debian noch bei Ubuntu.
Es ist immer, ja,
Ja, bei Debian gibt es die Developer, die entscheiden. Da, unter den Developern, die haben halt demokratische Entscheidungsstrukturen drin, aber die rekrutieren auch sich selber aus, die rekrutieren selber, wer dazugehört und nehmen keine Leute.
Aristokratie.
Ja, das ist eine typische Aristokratie letzten Endes. Mhm. Die Leute, die drin sind, die entscheiden, wer noch rein darf.
Ja. Genau. Oder du wirst reingeboren.
Oder du wirst reingeboren, genau. Genau.
Okay, aber es ist, also ich denke mal, es ist wesentlich leichter, jetzt bei Ubuntu mitzuarbeiten, da halt Patches zur Verfügung zu stellen, da mitzumachen, als jetzt bei Debian. Also klar, da ist es schon eine stärkere Aristokratie, ist ja auch ein älteres System, eines der ältesten Linux überhaupt.
Patches einreichen kannst du auch, nur hochladen darfst du sie nicht selber. Du kannst sie natürlich einem Developer zur Verfügung stellen, der sie dann einspielt. Die Möglichkeit gibt es bei Debian auch.
Genau, aber bei Ubuntu bist du halt schneller dabei, was, wenn man das jetzt auch so auslegt, auch negativ sein kann, ja. Weil ich mache ein bisschen mit und kann dann einem Standard-User, wir haben ja festgestellt, ein Standard-User wird sich definitiv Multiverse irgendwie hinzufügen.
Ist ja im Standard auch aktiviert, das muss man ja gleich dazu sagen.
Ach, der ist im Standard sogar aktiviert?
Ja.
Ah, okay. Da böse Pakete unterzujubeln.
Ja. Ist es nicht ein bisschen komisch? Also dann ist es aktiviert per Default und dann kann ich mir das Software installieren und die benutze ich dann auch, ohne zu wissen, dass sie gar nicht supported ist.
Doch, sie ist supported, aber sie ist nicht offiziell von Canonical supported. Das ist
ja, aber nicht garantiert.
Das ist ein Unterschied.
Aber trotzdem, die Version...
Software, ja. Und dann kann es sein, dass es dafür eine ganz böse Sicherheitslüge gibt und die wird halt nicht gepatcht, weil es halt keiner tut.
Kann passieren, ja.
Und das Ding dann LTS blöd? Zu nennen, finde ich dann aber auch...
Passiert, also, kann dir in Debian Stable leider auch passieren. Du hast auch keine Garantien. Es gibt keine Garantien.
Ja, doch schon. In Main gibt es ja die Garantie.
In Main gibt es die Garantie, dass sich jemand darum kümmert. Das ist richtig.
Ja.
Es gibt eine Kümmergarantie, aber es gibt keine Lösungsgarantie. Es gibt nie eine Lösungsgarantie. Von keinem.
Naja, aber
die Lösungsgarantie kann heißen...
Kümmer-Patch-Update-Garantie ist ja schon ganz gut.
Nee, finde ich nicht. Ich will ja eigentlich nicht eine Kümmergarantie, sondern ich will wirklich eine Lösung haben für mein Problem.
Naja, aber in der Realität, wenn es eine Sicherheitslücke in libxml gibt, dann... wird das halt in Main ja dann schon gefixt.
Definitiv. Und in Realität ist es auch so, dass es in Universe gefixt wird, aber es gibt halt keine Garantie dafür. Hm. Aber die gibt es letzten Endes für Main halt auch nicht. Da gibt es nur einen von offizieller Seite, der sich darum kümmert. Also ich finde, das ist ein bisschen ein Problem der Sichtweise. Das eine ist halt das Community, da kümmert sich die Community drum. Hm. Das andere ist halt das, wo sich Canonical mit drum kümmert. Und wenn man einen Supportvertrag abschließt, kriegt man wahrscheinlich auch das Universe gefixt, ist die Frage.
Ja, dann genug bezahlt bestimmt.
Ja,
ja, aber trotzdem, also ich meine, aus Sicht der User macht es jetzt standardmäßig Sinn, dass es aktiviert ist, aber es finde ich auch schon, die Version dann LTS zu nennen, was suggeriert, dass der Support wirklich die 5 Jahre da ist, aber es bei allen Standardsachen, die ich mir installieren kann, schon nicht der Fall ist.
Ich muss mal böse fragen, gibt es eine ideale Welt? Die längsten Sicherheitslücken bei Oracle Database, die sind irgendwie 5, 6, 7 Jahre alt und werden auch nicht gefixt.
Hatten wir nicht letztens noch in Windows irgendwas 16-Bit-Code Sicherheitslücken gefunden?
Ich meine, da schließt du auch einen Supportvertrag. Also diese Verträge sind da, aber die sind natürlich nicht hundertprozentig. Und auch wenn das LTS heißt oder auch wenn es Debian Stable heißt, heißt es nicht hundertprozentig, dass es gefixt wird. Hm. Auch wenn es Arch Linux ist, heißt es nicht, dass es gefixt wird. Oder wenn es SUSE ist, heißt es auch nicht, dass es gefixt wird. Das heißt, dass sich jemand drum kümmert, okay, aber es das heißt nicht, dass es gefixt wird. Hm. Was passiert, wenn der Fehler nicht gefunden wird? Dann heißt die Lösungsstrategie, die installiert das Paket. Dann ist das Sicherheitsproblem auch los. Also mal realistisch angeguckt, es gibt keiner eine Garantie dafür, dass er ein Problem fixt. Niemand. Hm. Weder bei SUSE, noch bei Debian, noch bei Ubuntu, noch bei Fedora, noch bei CentOS, was auch immer. Das Problem ist nur, bei Ubuntu wird es den Leuten zum Vorwurf gemacht und bei den anderen nehmen sie den Kauf. Das ist der Unterschied.
Das ist der Nachteil des Erfolges.
Ja, das glaube ich auch manchmal.
Definitiv. Mhm. Erfolg weckt Neider und das ist nun mal so.
Ja, genau.
Auf der anderen Seite wird sich natürlich, wie wir ja auch schon festgestellt haben, in der Community dann so ein bisschen selber zerfleischt. Boah, ihr seid so böse, ihr verändert unser liebgewonnenes Klick auf der rechten Seite jetzt nach links.
Genau, nach zwei Klicks später ist es wieder auf der rechten Seite, wenn man es weiß.
Ja,
neues Theme aktivieren.
Ja, genau. Also so habe ich es auch gemacht. Ich habe gedacht, mir ist das Theme zu dunkel. Mhm. Ich habe tatsächlich, glaube ich, 2 Klicks gebraucht. Also ich, wie gesagt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Ubuntu, habe es hingekriegt. Aber was ich ein bisschen schwierig fand, war tatsächlich, ich habe da meine tollen Accounts in dieses Meme-Menü eingetragen und habe erstmal gedacht, ja, passiert ja irgendwie nichts. Und ich habe auch irgendwie erwartet, jetzt hätte ich gern ja meine Freundesliste da und was durchscrollt. Bis ich das dann gefunden habe und aufgerufen habe, hat auch ein bisschen gedauert. Das war auch nicht so ersichtlich. Also da fehlen noch so ein paar Stecken.
Aber wir haben gehört, 10.7.
Ja, perfekt. Ideal, genau. Da haben wir dann nichts mehr zu meckern. Ja, also bleibt bei Ubuntu. Ich glaube, da sind wir uns eigentlich festzuhalten. Es ist eine ideale Distribution, wenn man sich nicht viel kümmern will und wenn man mit den Standards, die Ubuntu vorgibt, leben kann.
Ja, oder wenn man sie in Kauf nimmt, genau. Würde ich auch so sehen. Oder wenn man weiß, dass ich benutze Clawsmail und nicht Evolution, wenn man weiß, dass man damit halt keine Notifications gut geschenkt. Dann ist es halt so, ja.
Ja, und wenn man es dann noch ein bisschen toller haben will, dann nimmt man Kubuntu.
Ja, okay. Was ist das denn?
Das wissen doch alle.
Ist ja langweilig.
Ja, ich hatte da mal... Das Adoptivkind, irgendwie das Ungeliebte mit KDE statt GNOME.
Und da ist dann nichts integriert und eigentlich heißt es nur Kubuntu, weil es auf Ubuntu statt auf Debian aufsetzt.
Genau, weil da arbeiten halt irgendwie zwei bezahlte Canonical-Entwickler
dran. Ach, arbeiten tatsächlich welche dran?
Ja, zwei.
Okay.
Oder ich glaube momentan nur noch einer, weil der andere ist irgendwie, bin mir nicht sicher. Naja, und eben nicht, keine Ahnung, 100 wie beim eigentlichen Ubuntu. Mhm. Also ist es nur ein bisschen rauer, sag ich mal. Aber es gibt es also auch mit verschiedenen Desktops.
Ja, es gibt es auch Xubuntu.
Es sollte Lubuntu geben, ist aber leider nicht fertig geworden.
Mit LXDE? Mhm.
Ich bin sowieso der Meinung, ich meine, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn man KDE benutzen will, sollte man besser OpenSUSE benutzen.
Ist meiner Meinung nach
von der besten Integration.
Ist meiner Meinung nach auch die beste Integration. Danach kommt für mich Arch Linux. So jetzt vom Gefühl her. Aber... Ja, ist sicher so. Ja, ist da irgendwas neu, also beim Kubuntu?
Bei Kubuntu?
Ja.
Ich habe mir neulich die RC runtergeladen, installiert und habe dann wie eigentlich jedes Mal festgestellt, dass es doch irgendwie ziemliches plain KDE ist, was jetzt natürlich auch gute und schlechte Seiten hat.
Ja. Ist also nicht so wie bei OpenSUSE, dass da extra Integrationen in Firefox und Pipapo sind.
Nee, so ein bisschen, aber nee, eigentlich ist es ziemlich KDE Release quasi.
Und da ist auch kein Ubuntu One dabei.
Nein, ist nicht als KDE Version. Wobei ich schon noch mal sagen muss, also das ist, finde ich immer ein bisschen schade, dass man da ein bisschen so in eingeschränkten Horizont manchmal denkt, es ist ja durchaus absolut möglich, auch GTK-Software unter KDE zu starten und andersrum. Ne? Und es ist noch keiner dran gestorben.
Ja, aber wenn ich jetzt eine Dropbox installiere, okay, dann habe ich das Menü-Icon da unten schön drin.
Wie es gibt auch keine Dropbox für Ubuntu. Es gibt eine Dropbox für Ubuntu.
Aha.
Ist so. Du kannst auf der Homepage von Dropbox gerne gucken. Es gibt ein Paket für Ubuntu. Mit einer Integration in Nautilus, aber es gibt keine Version für Dolphin und KDE. Mhm.
Gut, okay, auf die Integration in dem Sinne sei geschissen. Also es läuft ja trotzdem ein Icon unten und ich kann es anklicken und ich kann mir das auch anders starten und so und das funktioniert ja auf jeden Fall.
Also das SysTray-Protokoll ist so zu 95% kompatibel.
Ja.
Also in der Regel klappt das eigentlich.
Es gibt auch eine Anleitung auf der Dropbox-Seite, wie man das installiert ohne Grafik tatsächlich. Ich habe es auch auf dem Server laufen.
Ja, brauchen wir ja auch nicht unbedingt. Da lädt die Sachen nach und ist gut.
So sieht's aus.
Genau. Ja. Wir haben was vergessen oder wir haben nicht wirklich drüber groß geredet.
Es gibt ein Google Summer of Code Projekt, was Ubuntu One auf KDE portieren soll. Habe ich gelesen.
Ja.
Es gibt auch ein paar Ubuntu-Projekte beim Google Summer of Code.
Aha. Ubuntu One Music Store.
Jo.
Haben wir gar nicht drüber geredet.
Das stimmt.
Ist aber eine der wichtigsten Neuerungen in Ubuntu 10. Nee, wo sind wir? 10.04? Mhm. 10.04.
Man könnte auch sagen, umstritten.
Oder umstritten.
Oder toll. Viel diskutiert.
Viel diskutiert ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Ich kann mir jetzt in meinem frisch aufgesetzten Ubuntu, wenn ich dann einen Ubuntu One-Account habe, Musik kaufen.
Jo.
Ja. In Rösenbox.
Ja.
Ja.
Ja. Gut, schön.
Ist doch schön. Ich find's toll.
Das vor, allem, vor allem, du hast nicht kopiergeschützt oder nicht DRM-verseuchte MP3s, die du runterladen, die du bekommst. Na,
teilweise, ne?
Ja, da sind noch ein paar da versteckte.
Noch so, die Aussage war, wir Altlasten. Haben da noch so Restbestände.
Ja, ja. Ja, gewollt ist es aber, glaube ich, nicht.
Ja, also, ja, aber wird auch sicher abgeschafft.
Restbestände.
Gibt es denn bei irgendwem noch?
Was?
Was?
Nee,
nur bei Ubuntu.
Doch, bei iTunes gibt es noch. Es sind ja nicht alle Platten.
Ja?
Sind nicht alle Plattenfirmen tatsächlich.
Aber auch nur Restbestände. Also da ist es, da ist es genauso. Restbestände
klingt irgendwie so wie, na, aber wir haben jetzt mal eine MP3 und das wollen wir jetzt 1 Million Mal verkaufen, dann kopieren wir es schon mal 1 Million Mal, machen wir 1 Million Kopien und verkaufen die dann weg. Und wenn dann so 300.000 Dateien halt noch übrig sind, dann
genau so,
müssen die halt erst noch verkauft werden.
So hört sich das wirklich an.
Nicht so,
ja, das ist so.
Das ist ein Witz. Das hört sich
ich weiß gar nicht, warum ihr lacht. Und dann,
nee, das Mikro geht nicht.
Und dann, ja, jetzt bin ich hier am Drücker, ne? Jetzt muss ich erstmal einen Witz hier fertig erzählen. Nein, ich sag's eigentlich schon.
Jetzt du. Ich wollte nichts mehr sagen.
Achso.
Nein, wobei ich sagen muss, es ist ja auch das Software Center sehr heiß diskutiert worden, dass da irgendwann mal Pace Software kommen soll. Ich persönlich finde das gar nicht so schlimm.
Ich finde es auch nicht schlimm. Also, im Endeffekt, ich hab's ja am Anfang schon ein bisschen gesagt, ist das Ubuntu Linux so ein bisschen das Mac unter den Linuxen.
Ändern wir da Linux, wenn du so willst, genau.
Also du musst doch, starte das Ding mal. Das sieht echt so aus. Du hast die Icons auf der Seite, du machst dein in Anführungsstrichen iTunes auf, kannst Musik kaufen und
Menüzeile
in der neuen Version wollen sie auch, dass die Menüzeile da oben immer bleibt, also zumindest in der Remix Netbook Remix Edition. Also
da wollen sie die Menüzeile aus dem Programm rausnehmen.
Genau, oben so wie es bei Mac ist. Also das ist das Mac unter den Linuxen. Das ist kein Spaß, das ist so.
Wobei man ja sagen muss, das muss man vielleicht Ubuntu in dem Moment mal zugutehalten, ist, dass die auch mal unprofessionelle Wege oder unorthodoxe Wege gehen, so wäre es richtig. Mhm. Für die meisten Leute ist es ein Tabuthema, aber es ist halt so, dass du auf Netbox halt nicht die hohe vertikale Auflösung hast. Und dann musst du gucken, dass du möglichst viel in diese vertikale Auflösung reinbekommst. Und da gibt es halt relativ wenig Möglichkeiten.
Ja. Da kann man aber.
Und man kann jetzt philosophisch darüber diskutieren und sagen, nein, wir machen den Mac nicht nach, oder man sagt, das Konzept ist gut, wir übernehmen das. Dafür übernimmt der Mac beim nächsten Mal wieder was bei Linux.
Obwohl ich bei meinen Netbooks noch sage, da müssen komplett die andere UIs her. Also dann will ich gar keine Titelzeile irgendwo da haben.
Also für Netbooks brauchen wir eigentlich gar nicht mehr groß optimieren, denn die gibt's.
Ach, geh weg! Geh weg!
Du meinst, wir haben dann alle hier diese iPads hier. Ach.
V-Pads habt ihr natürlich, weil da Linux drauf wird.
Ja, genau.
Ja, wir haben schon bestellt.
Wer will denn noch so einen Mini-Computer aus irgendwelchen
Frauen,
das in die Puppenstube stellen wollen?
Nee, wir wollen eine richtige Tastatur. Wir wollen nicht auf so einem komischen Glas tippen.
Hast du eine richtige Tastatur irgendwo dann nein, zusammenfalten? Nein.
Du musst einfach hier selbst den Kernel kompilieren können, sonst ist es nichts.
Und
ja, das kann man ja.
Ja, das iPad ist sowieso so sehr geschlossen, das wollen wir ja eh nicht.
Da geht's ja gar nicht. Geräteklasse.
Netbooks werden schon noch eine Weile bestehen. Bis die aussterben, da können auch die Tower erstmal aussterben. Vorher. Und das dauert auch noch eine Weile.
Ich glaube, keine Prognosen mehr, die über IT getroffen werden.
Genau, es gibt einen Weltmarkt von 4 Computern. Sagen wir nur dazu.
640 Kilobyte sind mehr als genug.
Genau, das hatten wir letzte Woche auch schon. Ja, also
1,44 Megabyte auf Disketten sind auch total super.
Okay.
Heute hatte ich ein Gespräch wieder mit Disketten zu tun und Banken. Und ich dachte,
also, HBCI. HBCI.
Ich haben die auch noch Karten? Oder
ich hatte das neulich im ICE. Da waren dann plötzlich hier keine Platzreservierung mehr eingeblendet.
Und
dann
hat er gesagt, die Diskette. Ja,
genau. Die bekommen nicht eine Diskette an jedem Bahnhof.
Ja, ja, ja.
Und da sind ja die Reservierungsdaten drauf, damit eingeblendet wird, wenn die Diskette halt dann gerade kaputt ist, dann gibt es halt keine Einblendung.
Ja, ich weiß auch nicht, was die demnächst machen, wenn Sony keine Disketten mehr verkauft.
Ja.
Müssen die umstellen auf USB-Sticks.
Das kostet 2 Milliarden. Also.
Ja, da müssen wir erstmal
ich verstehe es auch nicht. Die haben ja die kompletten ICEs innen renoviert. Warum sie sowas nicht auch gemacht haben? Also das kann ja nicht das Problem sein. Aber ich sehe öfter diese Disketten rumliegen. Ich denke mir auch immer, die kann jeder mitnehmen. Die hängen da rum. Also wenn ich mal ein paar Reservierungsdaten brauche, ja, weiß ich auch nicht, dann habe ich halt die Ansage in den nächsten ICE provoziert, dass der die Diskette nicht gefunden hat.
Die sind alle online, oder, diese ICEs?
Ja, eben.
Gar kein Ding.
Ja, eben.
Auf die Datenbank.
Am besten finde ich immer, wenn der ICE rebooten muss, da habe ich dann auch immer Angst.
Bei Tempo 320.
Das sagt er zum Glück nicht, er fährt erst mit Tempo 320 in den nächsten Bahnhof und sagt... Tut mir leid, wir müssen jetzt hier eine Weile stehen, ich muss erstmal rebooten.
Habe ich auch schon gehört.
Da habe ich dann echt gedacht, ich will hier raus. Aber hey, immerhin, Zugfahren ist immer noch besser, ja. Wenn der vorne umkippt, dann hält der Zug automatisch an. Das passiert bei einem Auto vielleicht am nächsten Baum oder so.
Hä? Oder gar nicht. Der hält dann an.
Der ICE? Der
Totmannschalter.
Ja, genau. Ach, der muss immer hier.
Ist sowieso komplett.
Also, der muss genau
drücken, damit
genau.
Fährt. Und wenn er nicht mal drückt, dann bleibt er stehen.
Ja, dann macht der ICE sofort eine Notbremsung.
Cool.
Oder alle Züge machen dann sofort eine Notbremsung. Ja. Also, der piept und dann muss der innerhalb von so und so vielen Sekunden auf das Ding drücken. Passiert auch in unregelmäßigen Abständen. Und wenn er nicht drauf drückt, macht er sofort eine Notbremsung. Merkst du auch manchmal, dass jemand vergessen hat, drauf zu drücken.
Alle Kaffees über den Laptops, über den Netbooks so langsam.
Ja,
genau. Der Chat hier philosophiert hier noch ganz ausgiebig über dieses Kettenthema. Das scheint er wieder sehr zu beschäftigen.
Nerv, wir treffen hier die Nerv. Die
Schallplatten.
Ja, genau, wie Retro. So.
Ja.
Damals waren die Daten noch viel, klangen noch viel besser, als noch auf die Kette gespeichert haben.
Ich hab's davon.
Ist das nicht immer das CD-Argument? Okay, es knistert wie Sau, aber sonst ist es super.
Es war damals viel sicherer alles, weil keine Schadstoffsoftware überhaupt auf eine drauf passt.
Ja. Wobei ich jetzt sagen muss, dass diese 3,5-Zoll-Disketten, die jetzt hier Sony seit letzter Woche, diese Woche nicht mehr produziert, ist ja sowieso ein neumodischer Scheiß.
Ja, also
5,25 ist das einzig wahre.
5,25?
Wo man dann noch so, nein, wo man dann noch so zusätzlich mit dem Stanzer, wo man so ein Loch reinstanzen konnte und plötzlich waren es 1,2 Megabyte.
Mein erster Kontakt waren, glaube ich, 8 Zoll Disketten oder so.
Ja.
Ich lade mir hier mal Freaks ein, Leute.
Mach das mal mit dem USB-Stick.
Weißt du eigentlich, dass Freak übersetzt Missgeburt heißt?
Ach, ihr jungen Leute, ihr wisst ja auch nicht mehr, dass man Festplatten vorm Runterfahren parken muss.
Das ist wirklich die wenigsten.
Da musst du einen Park.exe aufrufen. Oder was? .com?
Das ist kein Scherz. Das war früher so, ja.
Geht weg! Ist da alles Flash? Was wollt ihr eigentlich? Da bewegt sich nichts mehr.
Das war vor der Erfindung des Kondensators. Weil die machen es nämlich heute.
Tja.
Genau, der Chat, der stimmt mir zu. Park.exe.
Wollt ihr mal zu den Picks übergehen? Das ist Zeit.
Also wir müssten eigentlich nur Musik spielen. So richtige Musik. Sind wir mit dem Ubuntu-Thema durch? Also Musikstore noch mal ganz kurz. Also ich habe so ein paar Sachen gesucht, die ich so selber, also vor allem Hörspiele und ein paar Musik, habe ich alle gefunden. Also wenn man damit leben kann, dass man dass man mit den Vorgaben leben sollte, weil sonst braucht man es auch nicht benutzen, finde ich, kommt man mit Ubuntu sehr gut klar, sehr, sehr zu empfehlen für Einsteiger. Wer mehr will, sollte eine andere Distribution nehmen.
Ja, oder sich das Ubuntu so zurechtbiegen, wer es will, wenn er will.
Ja, und die ganz Harten nehmen dann Linux vom Scratch. Gut.
Hallo, hier spricht Matthias Ettrich und ihr hört Radio Tux.
Radio Tux et Horaz, Ausgabe 100, und wir nähern uns dem Ende und bleiben beim Ubuntu-Thema. Wenn ihr nämlich mit feiern wollt, also wenn ihr sagt, dass Ubuntu neue Release ist draußen und das muss jetzt mal kräftig betrunken werden und auch gefeiert werden, dann ist das eure Stunde hier, oder jetzt solltet ihr zuhören, weil in mehreren Städten in Deutschland und auch in der Schweiz gibt es Release-Partys, vor allem jetzt die nächsten Tage, natürlich. So in München am 30., im Froschkönig, am 30. in Dresden, im Weltcafé, in der Seabase in Berlin am 1. Mai. Ja, könnte man auch Steine werfen gehen danach. oder davor, je nachdem. Und auch in der Schweiz in Winterthur.
Auch am 1. Mai.
Auch am 1. Mai.
Wir haben uns mit den Berlinern auf einen gemeinsamen Hashtag geeinigt. #RPU. Für RP. Release Party Ubuntu.
Okay. Und da habt ihr geguckt, der war noch frei oder?
Den nutzen wir einfach, den fluten wir einfach und okay. Dann wollen wir mal schauen, was da passiert.
RPU.
Für Berlin und Winterthur am 1. Mai. Okay. Und im Checkspace Hack in den Mai.
Wo in
Stuttgart?
Ja, wo in Winterthur erst noch?
Im ZLI.
Was ist
Zürcher
das?
Lehrvereinigung Informatik.
Mhm. Okay.
Und das ist direkt am Bahnhof Winterthur. Das wird sich sicherlich finden lassen. Der Link wird auch im Blog zu finden sein,
genau.
Oder unter ikaria.ubuntuusers.de.
Ja, packen wir auf jeden Fall alle Termine, packen wir und oder den auch wenn ihr irgendwo anders seid jetzt, was wir nicht vorlesen, es gibt auch noch eine auf den Ubuntu-Seiten irgendwo, wo alle weltweit stehen. Also wir haben ja auch Leute, die uns sonst wo auf der Welt hören, von daher auch in eurer Nähe ist bestimmt irgendwo eine Ubuntu-Release-Party, ja. Du hast auch gesagt, hier im Checkspace in Stuttgart, Checkspace hatten wir ja letztens schon vorgestellt, findet auch eine statt, wir wissen jetzt bloß nicht genau wann. Das heißt Hack in den Mai, also könnten wir jetzt sagen, es findet von Freitag auf Samstag statt.
So
also ja,
aus.
Steht da auf Freitag da. Aber so ganz sollte man das vielleicht nochmal...
Ja. Freitagabend.
Stimmt, Freitagabends. Mit Grillen fängt's an.
Genau.
Bitte jeder ein bisschen Fleisch und Kohle mitbringen.
Meint jetzt Kohle oder Geld?
Kohle eben.
Denk dir was aus. Ich meine, du kannst ja nur auch Geld verbrennen.
Stimmt.
Das haben sie jetzt neulich erst in Island probiert, ich erinnere mich.
Hat gut funktioniert.
Genau, Asche auf mein Haupt sozusagen.
Hat gut gearscht.
Und es war so schön ruhig die ganze Zeit. Es gibt auch eine Not-Porn-Party, was auch immer. Spielen des Online-Rätsels Not-Porn. Nachts.
Okay.
Ich möchte nicht wissen, was die Geeks-Freaks davor haben.
Nicht jugendfrei.
Die Sendung ist ja, wir haben es gleich 22 Uhr.
Wahrscheinlich muss man 3 Xe tippen, um das bedienen zu können.
Ja. Also klickt mal in das Wiki vom Checkspace, da findet sich unter Hack in die Mai auf jeden Fall diese Release-Party. Mate haben sie genug, also das wird sicher nicht ausgehen. Da könnt ihr euch drin ertrinken. Ich habe die Kisten gesehen, also... Wir haben sich da eine Menge Stoff anliefern lassen. Und ich habe auch gehört, den habe ich noch nicht gesehen, es gibt jetzt auch einen Mate-Automat.
Oh.
Ja, naja. Ich war letztens auch in Kiste holen, hier in der Gegend. Endlich wieder Mate. Gut, und eine größere Party, in Anführungsstrichen Party, ist auch bald, aber erst Ende des Jahres, nennt sich UbuCon. Und die findet dieses Jahr in Leipzig statt, Dirk.
Genau. Die UbuCon findet jetzt zum 4. Mal statt, immer am 3. Wochenende im Oktober. Dieses Mal in Leipzig. Wir schreien nach Papier. Wir haben den Schrei nach Papier eröffnet. Den Call for Papers.
Und kann ich euch auf Papierflieger vorbeischicken?
Wenn du willst, kannst du auch einen Workshop anbieten, Papierflieger zu basteln. Das wäre auch erlaubt.
Ich soll kräftig werfen bis nach, wo ist es in Dresden?
Leipzig.
Ja.
Du hörst mir nicht zu.
Stimmt. Endlich fällt es mal auf.
Ja, also wer sich beteiligen möchte, wir reißen keinen im Kopf ab. Alles ist möglich.
Wo in Leipzig?
In der Uni. Wir machen das zusammen mit der Fachschaft Informatik. Und was den Vorteil hat, dass wir die Räume wahrscheinlich umsonst bekommen. Nein, falsch, gratis bekommen. Und dass wir da...
Kostenlos.
Ja.
Ist die ein...
dass wir das Geld dann lieber ins Programm stecken, beziehungsweise in die Merch-Artikel, die man mitnehmen kann.
Eintrittspreise?
Wird's geben, definitiv. Und zwar aus dem Grunde, weil Leute, die sich ohne Eintrittspreis anmelden, meist sowieso nicht kommen. Wir haben eine Absagequote von fast 80% oder 60% gehabt. Letztes Mal haben wir Geld genommen. 10 Euro für 3 Tage war das, inklusive Vollverpflegung.
Das geht.
Und Tasse und Badge und weiß ich nicht. Also im Prinzip haben wir das
mehr
Geld,
geben
das,
als nehmen.
Ja, wir haben mehr rausgegeben, als wir genommen haben. Und verpflegen muss man sich eh. Und für 10 Euro kriegt man sich nicht 3 Tage verpflegt. Das glaube ich einfach nicht.
Jo, das ist richtig. Okay, kann ich auch Workshops anbieten?
Du kannst Workshops anbieten. Workshops sind sowieso das, was wir am liebsten wollen. Mhm. Wir wollen weniger so Frontalunterricht haben, wir sollen dann Workshops haben. Ja.
Doch.
Alles ist erlaubt.
Habt ihr irgendein besonderes Thema oder kann das alles mit, also ich meine, es heißt
also
UbuCon, irgendwas mit Ubuntu zu tun haben, inwiefern muss es was so
bitte? Wir hatten auf der letzten UbuCon einen Tux-Bastelkurs, wo aus Papier Tuxe gebastelt wurden.
Ach, deswegen Call for Papers.
Ja.
Schon klar.
Und wir haben für fast jedes Thema, wir haben einen LaTeX-Workshop gehabt, wir haben, weiß ich nicht, ich habe eine Session zur Administration gemacht, Wir haben fast jedes Thema gehabt, von Community über Server, Desktop, alles ist erlaubt. Mhm.
Okay, also so richtig schöniges kleines Linux-Event in Leipzig am Ende des Jahres.
Letztes Jahr 300 Leute da, also schon so mittelgroß tatsächlich. Mhm.
Da war es eher in Mitte Deutschland, jetzt ein bisschen
in Göttingen, genau.
Göttingen. Ja, dann gucken wir mal, dass vielleicht kommt ja auch Radio Tux, also du bist ja auf jeden Fall da und du bist ja auch so ein bisschen Radio Tux. Machst natürlich auch noch deinen eigenen Podcast mit Roman zusammen, können wir vielleicht nochmal erwähnen. Daimhard.
Ja.
Das ist ein sehr, sehr lustiges Wortspiel. Mir gefällt das.
Wo ist der Daimhard, ja.
Wo ist der Daimhard?
Über was sprecht ihr da so?
Daimeke und Hanhard.
Wahrscheinlich Ubuntu und Linux.
Wir sprechen über Ubuntu und Linux, wir sprechen über Linux im Allgemeinen, wir sprechen über Open Source und Open Standards, wir sprechen am nächsten Montag mit unserer Jubiläumssendung über Deutsch in der Schweiz. Und
da bist du ja.
Letzten Endes geht es so mehr oder weniger um Wissensvermittlung. Also wir versuchen ein bisschen von dem zurückzugeben, was wir selber bekommen haben. Der letzte ging über Open Source und Linux Server, was man so auf Linux Servern an Open Source Software installieren kann. Und alles so Endanwender tauglich. Also es ist kein tiefgehender Podcast, es ist so mehr ein Gespräch zwischen Roman und mir über bestimmte Themen.
Ja, das werde ich doch gleich mal abonnieren.
Ja.
Weil ich habe jetzt schon mehr Podcasts, als ich jemals hören kann, dann macht es einer mir auch nicht aus.
Ja, das ist halt auch mein Problem. Also ich schaffe es einfach nicht mehr zu hören alles.
Nee. Also ich höre meine Podcasts ja 25% schneller, damit ich das überhaupt erst hinbekomme. Echt?
Ich bin jetzt auf doppelte Geschwindigkeit.
Doppelte schaffe ich nicht, das kriege ich nicht
mehr. Ja, obwohl iPhone ist doppelt, ja auch nicht ganz doppelt. Sind nur...
Also ein Podcast von 1,15 höre ich in einer Stunde. Das ist das, was bei mir jetzt im Moment geht.
Okay. Na, auf jeden Fall, als ich es neulich meiner Freundin vorgespielt habe, wurde ich für komplett wahnsinnig erklärt.
So ja, ein es Quatsch, klingt,
stundenlang in doppelte Geschwindigkeit sich reinziehen
ja,
kann.
Ja, das ist schon brutal.
Die Idee habe ich übrigens auch nur vom Chaos Radio Express, wo es mal um Linux für Blinde ging und da wurde gesagt, dass die Blinden in der abartigen Geschwindigkeit tatsächlich hören, sodass keiner mehr mitkommt. Da habe ich gedacht, ich probiere es mal zumindest in ein bisschen Beschleunigung aus.
Ja. Also wenn du das anguckst, auch es gibt ja von Klaus Knopper diese Distribution.
Ariadne, ne?
Ja, für seine Frau gemacht. Ne? Genau. Und da werden die Menüpunkte auch so schnell gesagt, dass ich kaum verstehe, worum es da geht. Mhm. Aber ja, klar.
Wenn man drauf trainiert ist.
Ich habe das neulich getwittert mit der doppelten Geschwindigkeit. Und hat mir die Stormy Peters, die ist ja bei GNOME, hat mir geantwortet mit der interessanten Studie, dass es wohl wirklich so ist, dass man wesentlich schneller verstehen kann, wie man sprechen kann. Das heißt...
Klar, du musst ja deine Gedanken da auch sortieren und andersrum musst du nur konsumieren.
Das heißt, passiv. Anderen Leuten zuhören bremst dann eigentlich total aus.
Wir können dann auch alles etwas langsamer machen.
Das ist der Nachteil übrigens für meinen mobilen Audioplayer. Der kann kein OGG schneller spielen, der kann nur MP3 schneller spielen. Das ist doof.
Tja, deswegen musst du dir jetzt doch wieder alles in MP3 laden.
Nö.
Funktioniert eigentlich unser OGG-Podcast?
Ja, funktioniert wunderbar.
Funktioniert super. Dann ist doch gut. Weil wir haben nämlich noch so ein bisschen Ankündigung zu machen. Wir werden das jetzt als Premium-Content anbieten. Also wir haben jetzt einen OGG-Podcast. Da müsst ihr euch dann authentifizieren, um den runterladen zu können.
Ich kann es, yippie.
Ja, du darfst noch. Du bist ja Teammitglied. Du hast ja einen Account, einen Radio Tux-Account. Und das geht deswegen. Aber alle anderen... Ja, sowieso. Nee, wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld und deswegen führen wir jetzt Paid Content ein. Auch diese Vor- und Nachgespräche, die wir immer vor der Sendung haben, die bisher kostenlos waren.
Nee, andersrum, weil es ist das, die Vor- und Nachgespräche, die sind frei und
die und die Mitte ist.
Ja,
achso. Nee. Wir wollen ja nur Zusatznutzen bieten. Also so dreist sind wir dann doch nicht.
Also das ist auch relativ günstig, so mit. Ein Huni im Jahr.
Ist man dabei, ja. Genau. Ein Huni im Jahr. Da könnt ihr die Vor- und Nachgespräche hören. Auch unsere Live-Sendung könnt ihr dann demnächst immer hören. Und auch den Chat werden wir reglementieren. Also den Chat könnt ihr dann auch nur noch besuchen, wenn ihr Premium-Kunde bei uns seid.
Die Live-Sendung könnt ihr runterladen.
die Live-Sendung könnt ihr dann hinterher runterladen, aber sie nicht... Nicht mehr live hören, genau.
Und ein ganz wichtiger Hinweis, ja auch die Live-Sendung, wenn man sie runterlädt, die kann man bis zu einen Monat lang bleibt die auf der Festplatte, aber sobald man angefangen hat zu hören, muss man sie innerhalb von 24 Stunden fertig hören, sonst löscht sie sich selbst.
Und natürlich auch aus geübter Urheberrechtsschutz sind die Vor- und Nachgesprächsteile DRM geschützt.
Genau, aber
sonst werden die natürlich verteilt.
Der Vorteil ist natürlich dann auch, also dadurch, dass wir jetzt halt DRM machen, können wir natürlich auch eine gute Kooperation mit der Musikindustrie jetzt schließen, endlich.
Stimmt.
Und deswegen werden wir jetzt halt so Dinge wie Britney Spears und so jetzt öfters mal senden. Das ging aber vorher nicht und viele Hörer haben einfach gemeint, das wollen sie einfach haben, es geht einfach nicht ohne, deswegen jetzt hier richtig gute Musik.
Ja, und die richtig coolen Programme sind im Audio-DAT versteckt, die könnt ihr mit der geeigneten Software dann direkt aus dem Bild.
Genau, wir senden auch noch Programmcode mit im Watermark und auch da den könnt ihr wieder verwenden. Vor allem auch bieten wir jetzt auch eine MP4-Version an, also AAC, richtig gute Qualität. Dort, wenn wir Kapitelmarken einführen, so, dass ihr auch die Musik überspringen könnt. Also wer jetzt Britney Spears zum Beispiel nicht so doll mag, also wir haben ja immer so ein bisschen das Problem, dass wir verschiedene Geschmäcker haben und die könnt ihr dann einfach überspringen. Also Dirk, du bist ja auch so ein Vertreter von lieber ohne Musik. Für dich ist das dann natürlich auch was. Ja.
Ich kann die Musik dann separat runterladen, ne? Das wäre nämlich klasse.
Ja, auch das werden wir demnächst anbieten. Nee,
da gibt's den Bestellbutton, du kannst sie dir dann kaufen.
Ach ja, stimmt.
Ja, ja.
Aber nur mit Ubuntu One, ne? Das war
also, machen ein ganz spezielles Angebot, also besonders hier günstig. Und natürlich ist es so, dass dann natürlich diese speziellen Features, die wir für unsere Hörer dann bieten, das erfordert natürlich eine Zusatzsoftware, damit das Ganze funktioniert. Also, ja, ein bisschen DRM, geht halt nicht anders. Läuft halt leider bisher nur unter Windows. aber wir arbeiten daran, dass es auf Mac dann auch portiert wird.
Ach so. Im Chat ist gerade die Frage, was das alles kostet. Also wir haben da diese 100 Euro im Jahr. Es gibt aber auch ein Probeabo für so ein Schnupperabo für 20 Euro für 3 Monate.
Okay. Das ist eine Art billig. Ja,
da mache ich nur Schnupperabos.
Das ist echt billig.
Ja. Also könnt ihr euch überlegen.
Also der einzige Grund ist eigentlich, dass der Ingo so viel Mate trinkt immer hier.
Und die kostet zu viel.
Irgendwo muss das ja herkommen.
Ja, das sind die Spezialsachen, die wir uns jetzt ausgedacht haben zur 100. Sendung. Also ich hoffe, das stößt auf positive Resonanz. Wie gesagt, wir bieten alles in OGG MP3, demnächst auch als BitTorrent, da sind wir auch gerade dabei, dass ihr das auch so runterladen könnt, mit Miro zum Beispiel gleich direkt in MP4 mit Kapitelmarken und das alles für schlappe 100 Euro im Jahr.
Genau, Dolby und speziell optimiert auch die neue Website dann für Internet Explorer 6.
Und 7.
Echt?
Ja.
Das ist ein bisschen zu neu, oder?
Und schon optimiert für 10.
Das machen wir aber nur, wenn die Einnahmen auch so sprudeln, wie gedacht.
Genau. Und dann podcasten wir hier auch das versprochene 24 Stunden, was Frank ja sowieso schon lange machen wollte. Aber dann können wir ihn auch bezahlen für die Zeit, die er ausfällt.
Ja.
Dann kann er sich es auch leisten, hier mal 24 Stunden für euch alle KDE-Fragen, die ihr so habt, zur Verfügung zu stehen.
Das muss schon sein, weil so ein bisschen Asche muss schon rüberkommen, ne? Sonst geht es jetzt nicht, ja.
Liest du dann den Quelltext vor?
Von vorne bis hinten. Ich
muss die Hörer vielleicht noch darauf hinweisen, dass dadurch, dass die eigentliche Sendung ja noch frei ist, zumindest so halb, ja, muss die sich über Werbung finanzieren. Da wollen wir auf der Homepage ein bisschen mehr tun.
Nee, nicht nur auf der Homepage.
Ja, vor allem auf der Homepage und müssen einfach für eine bessere Kampagnen-Tracking auf Google Analytics setzen.
Achso.
Also falls ihr da nicht erfasst werden. Wir haben natürlich Benchmarking auch an, dieser Vergleich mit anderen Webseiten. Also da müsst ihr da eventuell gegensteuern.
Genau, und man kann jetzt auch jede Folge auf der Website direkt mit so einem Facebook-Like-Button kann man das hochvoten.
Mhm.
Und das ist einfach so für Marktforschungszwecke total nützlich. Also das hoffe ich, dass es jeder nachvollziehen kann.
Damit wir wissen, welche Sendungen sich gut verkaufen und da können wir dann nochmal extra Werbung davor und danach schnippeln. Das machen wir übrigens jetzt auch automatisch. Also jedes Mal, wenn ihr einen Fall runterladet, wird automatisch vorne, hinten und in die Mitte Werbung eingeblendet. Da haben wir extra Kooperationspartner aus der Industrie gesucht.
Was halt am Anfang ein bisschen doof ist, wir haben nur Kick gekriegt. Ja. für die erste Runde, aber das schafft ihr schon, da kommt ihr schon durch.
Was wollt ihr das? Das ruft den Marke. Halt super. Also man kann natürlich, wenn man aber Premium-User ist, also man muss dann halt sich dann registrieren hier, man bekommt eine persönliche Seriennummer zugesendet.
Und auf CD?
Genau, und die Serie auf Diskette. Auf Diskette, ja. Oder auch, wenn ihr genug kein Diskettenlaufwerk habt, mit Fax geht's auch.
Mit Fax.
Und ja, und die kann man dann eingeben. Genau. Genau, und dann kann man sich sein persönliches Folge runterladen und es muss natürlich so ein bisschen geschützt, dass ihr das nicht weitergeht. Das müsst ihr schon verstehen. Deswegen beginnt die Folge immer mit so einer Computerstimme. Dieser Podcast ist registriert für User, bla 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 bla. Also das ist unser Watermarking, was wir dann schon machen
müssen. Ja, da kommt erstmal eine Rechtsbelehrung irgendwie 3 Stunden lang.
Wollten wir nicht die Sendung zurückfaxen?
Wir faxen auch die Sendung durch, dann könnt ihr sie abtippen.
Also kein Spaß jetzt, 100 Euro... Und ihr seid Premium-Kunde, das die einmalige Chance.
Genau, ihr habt dann auch die Chance, uns E-Mails zu schicken. Also das ist so ein bisschen wie bei Canonical, wenn ihr dann spezielle Fragen habt zu unserem Programm, werdet ihr bevorzugt beantwortet.
Genau, und als Premium-Kunde gibt es auch eine SMS-Hotline, da kostet aber nochmal 1,99 € pro Frage. Aber das ist ein super Service, den wir bieten.
Genau, und das werden wir auch werden wir es auch bewerben zukünftig.
Und es gibt auch Klingeltöne von uns demnächst.
Auf Viva Colonia, ja, genau.
Viva Colonia. Und Klingeltöne verkaufen wir auch. So den Radiotux Startsound als Klingelton für euer Handy oder Smartphone.
Aber auch jeder Lieblingsmoderator auch, könnt ihr auch persönlich direkt runterladen, immer mit seinem Lieblingsspruch.
Hast du einen Lieblingsspruch?
Noch nicht, aber. Ich bin doch Gast.
Es gibt ja keinen Moderator,
sondern
die
Computerstimme.
Ja, stimmt.
Ja. Die könnt ihr euch übrigens auch runterladen für einen Sonderpreis. Also die gibt es demnächst digital auch, dass ihr sie euch in euer macOS oder in euer Ubuntu reinladen könnt und dann wird alles mit dieser Stimme vorgesprochen. Mhm. Also wer schon immer mal also die Computerstimme hier haben wollte auf seinem Rechner, das gibt's auch für einen günstigen Sonderpreis für die Leute, die Premium-Kunde sind bei uns, für schlappe 400 Euro.
Genau. Und dann kann man noch zusätzlich als Add-on-Pack zu den 400 Euro noch für 200 Euro den Analog-Package dazu buchen. Da bekommt man dann so Kassetten zugesendet, die kann man ganz beginn im Autoradio dann hören.
Okay. Ich glaube, wir sollten aufhören, weil die ersten Leute schon gehen.
Also das sind doch alles Kleinigkeiten wirklich und die Qualität des Podcasts steigt natürlich durch diese finanzielle Unterstützung dann. Archiv ist natürlich zu, ohne Premium-Kunde kommt man nicht
ran.
Nach 7 Tagen wandert es
da. Ganz wichtig hier unsere Kunden hier im Chat, die wollen Bravo-Starschnitte von uns.
What? Ja, das kostet extra.
Ja, ja, klar.
So breite Wände habt ihr gar nicht.
Ein Artikel im Shop kann man sich kaufen.
Ja.
Ganz normal. Wie
aber im Ernst, wir machen jetzt demnächst Merchandising-Artikel, also so Bändchen und so.
Halt doch mal dein T-Shirt hier in die Kamera. Kamera.
Kamera?
Kamera.
Kamera.
Schaut mal. Das? Kamera. Wollt ihr nicht alle aussehen wie Ingo?
Ja, sowieso.
Dann kauft euch das T-Shirt.
Das T-Shirt für schlappe...
Keine Ahnung.
69,95.
Genau. Im Shop, im Radiotux-Shop. Ja. Stellen wir
selbst,
uns hier hin.
Selbst ich habe es kaufen müssen letzte Woche.
Ja.
Ingo kennt da nichts.
Mhm. Genau. Hat geklappt. Ich habe mein Geld eingetrieben.
Der Chat will ins Bett.
Der Chat will ins Bett und ich glaube,
Dirk muss gleich noch auf die Autobahn.
Genau, Dirk muss auch leider wieder nach Hause. Deswegen würde ich sagen, wir spielen noch das letzte Lied, sagen dann nochmal Tschüss und.
Was sind
die Picks? Ach so, die Picks. Dann,
mach die schnell, jeder Ratze.
Na komm, okay, dann.
Echt?
Ja, fang an.
Ich brauche aber so ein bisschen hier, weil das ist ein bisschen komplizierter bei mir wieder.
Ah, mach schnell.
Das ist nicht so einfach alles.
Dann darf Dirk anfangen, der wollte seinen Pick sowieso schon verlieren.
Ich kann schon auch anfangen, aber...
Ah, ja, jetzt? Gut,
okay. Ich habe wieder so was Spezielles und zwar so, ich dachte mir so, ja, jetzt kann ich jetzt irgendwie so LS vorstellen und so, aber das kennt ja jeder. Dann machen wir lieber ein bisschen was Spezielles. Und deswegen pick ich heute hier TempFS. Das sagt jetzt natürlich auch jeder
what?
So, RAM-Disk war doch vor 20 Jahren mal cool. Stimmt. Dachte ich mir auch, aber da habe ich neulich einen interessanten neuen Aspekt von so einer RAM-Disk, also mit TempFS kann man sich aber so eine RAM-Disk anlegen und einfach mounten und da irgendwelche Files reinwerfen, habe ich einen interessanten neuen Aspekt festgestellt von TempFS. Das habe ich im letzten Wochenende auf meinem Server, vor allem meiner Hauptserver, installiert und habe da die Load von der Maschine irgendwie gezähntelt mal kurz. Was ich nämlich nicht wusste, ist, dass man ohne Probleme eine RAM-Disk anlegen kann, die wesentlich größer ist wie das RAM, das man eigentlich hat. Und wenn man dann auf irgendwelche Dateien zugreifen will, die dann da nicht mehr reinpassen, dann RAM, dann geht es einfach über Swap Space. Nur dass eben Swappen teilweise wesentlich schneller ist, als einfach direkt die ganzen Dateien auf der Festplatte zu haben. Und da habe ich jetzt hier ein bisschen rumexperimentiert und habe so eine ziemlich große RAM-Disk angelegt mit TempFS und habe da so meinen kompletten, keine Ahnung, 20 Gigabyte Cache Directory von meinem Webserver reingelegt und alles ist ungefähr 10-mal so schnell. Mhm, cool. Deswegen TempFS geht auch viel, viel größer, als man eigentlich RAM hat. Das ist mein Pick.
Cool, okay. Coole Idee.
Für die 100er-Sendung, guter Pick.
Ja, ne?
Ja. Ja, ich picke Gbrainy, ein neues Programm, was ein Programm ist, mit dem man Logikrätsel und Vokabeln und weiß ich nicht, alles mögliche an Rätseln machen kann. Läuft unter GNOME, ist bei Ubuntu 10.04 direkt dabei und macht einfach Spaß.
Jens?
Ich habe den absoluten Burner zu 110 Sendung.
Lass mich raten, entweder irgendwas mit Kamera oder was mit Web oder irgendwas mit Apple.
Nichts mit Apple, indirekt mit Kamera. Was war es einmal?
Web,
nein. du hast mich, glaube ich, vor anderthalb Jahren mal gefragt oder so. Da hatten wir so eine Sendung und da so, was gibt's denn für Schnittsysteme, professionelle für Linux? Ach so. Was kann man da machen? Da habe ich mal gesucht und so, dann nichts gefunden, war alles Quatsch. Dann war neulich die NAB-Messe in Amerika, das ist so die größte Fernseh-Broadcast-Film-Technik-Messe. Und da wurde das Schnittsystem Lightworks, mittlerweile gekauft von der Firma EditShare, freigegeben als Open Source. Und das ist so ein hochkarätiges Schnittsystem, vergleichbar mit Final Cut oder anderen Größen, wurden Hollywood-Filme draufgeschnitten. Und das soll, wenn ich mich jetzt nicht irre, also ich habe es aber auch noch nicht so richtig gelesen.
Hast du es noch nicht ausprobiert?
Nee, es ist auch noch nicht Open Source, es wird jetzt demnächst. Dass es dann auch für Windows, Mac und Linux, meine ich, verfügbar ist. Aber das ist noch nicht ganz klar, für welche Plattformen dann genau. Aber da kann jeder Linux-Freak dann seine Handy-Videos als Hollywood-Film schneiden oder so. Mein Pick für die 100.
Dein Pick für die 100. Ich habe auch einen ganz tollen Pick. Ich habe zwar keine Ahnung bis eben gehabt, aber ich picke IP-Tables. Und das, weil ich gestern überrascht war, was man mit dem Ding alles machen kann. Also IP-Tables benutzt man ja als Firewall, kann man, glaube ich, sehr gut gebrauchen, wenn man Ubuntu benutzt. Gibt es mittlerweile standardmäßig eine?
Da gibt es die Ubuntu Firewall, die Regeln für IP-Tables erstellt. Und dann sagt man einfach UFW enable FTP, dann wird FTP durch die Firewall durchgelassen. Also ich meine, es geht auch noch einfacher. Noch viel einfacher geht es dann doch nicht mehr.
Weil das war ja immer so ein Kritikpunkt, dass es irgendwie gar keine Firewall gab bei Ubuntu
früher. Doch, es gibt schon sehr, sehr lange die UFW, die einfach Regeln für IP-Tables erstellt.
Okay. Und es gibt auch noch viel, viel mehr Frontends, Firewall-Bilder und sowas. Aber ich wollte mal heute ganz low-level rangehen. Also sich auf jeden Fall mal mit IP-Tables beschäftigen, auch wenn jetzt IPv6 kommt gerade dann, also wenn man sich da Tunnel durchbohrt, muss man schon mal aufpassen, dass man nicht vergisst, den Traffic auch mit Regeln zu belegen. Aber IP-Tables kann auch so Sachen wie QoS. Und das ist eine ganz spannende Sache, da versuche ich mich jetzt mal ein bisschen reinzuarbeiten, weil wir das nämlich für unser Premium-Angebot jetzt brauchen. Wenn ihr nämlich zu viel runterladet, werdet ihr demnächst gedrosselt. Und auch um einfach zu gucken, also dass ihr da wirklich berechtigt seid, was runterzuladen, brauchen wir das. Und IP-Tables bietet uns da die richtigen Möglichkeiten. Also wir können da QoS-Gruppen definieren, also zum Beispiel, dass auch der Stream bevorzugt behandelt wird gegenüber HTTP, und ich war erstaunt, was IP-Tables alles kann in diese Richtung. Also Probleme, die man vielleicht hat, also dass ein HTTP-Server zu langsam ist, weil gerade irgendwie 5 Leute per FTP ziehen, wobei HTTP ja meistens nur ganz kleine Pakete rausschicken muss. Hallo, ich bin noch da, ich hab deine Frage verstanden und sowas. Das fühlt sich dann total langsam an, wenn die Leitung dicht ist. Aber man kann mit IP-Tables sagen, kleine Pakete, was weiß ich, unter 30 oder unter 100 Kilobyte oder so oder 100 Byte oder was weiß ich, werden sofort beantwortet. Die sind in einer speziellen QoS-Gruppe, die haben immer Vorrang und sowas alles kann man mit IP-Tables lösen und deswegen heute mein Pick, sich mal mit IP-Tables zu beschäftigen.
Cool.
Ja, werden wir demnächst auch einsetzen. Also da sind wir jetzt dran. Wir sind auch, wir stellen unseren Server jetzt auch gerade einen Archivserver auf Nginx um. Der läuft jetzt schon eine Weile und den werden wir demnächst auch scharf schalten. Und ja, ihr seht, wir machen viel für euch und für uns. Und so.
Und jetzt das Wetter.
Jetzt das Wetter. Dunkel und nachts ist kälter als draußen.
Noch ein wichtiger Hinweis, und zwar unser Premium-Service, den wir vorhin vorgestellt haben.
Wird über PayPal abgerechnet?
Ja, wird über PayPal abgerechnet, genau. Und alle, die jetzt bis zum Ende hier durchgehalten haben, die bekommen einen speziellen Service, das ist nämlich komplett kostenlos ist alles. Die müssen aber auch nur dann in das entsprechende Anmeldeformular das Passwort Hoax eingeben und schon ist nämlich alles kostenlos.
Das ja.
Ganz
das
wichtiger
ja.
Hinweis.
Das ist wichtig, ja. Gut, das
Hey, ist einfach hier Premium-Service für Leute, die uns nachts auch noch hören.
Ihr dürft uns sowieso nur ab 22 Uhr hören, also das wird dadurch nicht explicit. Aufgehoben. Explicit sind wir sowieso.
XXX.
XXX, genau. Geht in Check zur irgendwas Not-Porn-Night. Frank erklärt jetzt noch den Linux-Kernel von vorne bis hinten und
liest... Ich will ihn einfach den Source-Code vorlesen.
Ja, du liest jetzt den... Erklärend.
Das, ja. Das gab's doch mal, ne? Sogar auch im Radio.
Mhm. Echt? Bitte, dein Auftritt.
Moment...
Wie, du hast es noch nicht offen?
Cut.
Include Standard in Out.h.
Ja. Oh, jetzt habe ich hier so ein blödes Ubuntu, da ist ja nicht mal Linux Kernel Source Code dabei. Ach. Was ist denn das?
Haben sie daran auch gespart?
Schlimm.
Tja.
Na, geht nicht.
Gut, also dann nächste Woche und auch oder nächstes Mal, wenn du wieder da bist, reden wir auch über den Chambi. Das schaffen wir jetzt heute nicht mehr, weil der Dirk muss noch zurück auf die Autobahn. Ich glaube, vor 0 Uhr schaffst du es nicht mehr nach Hause. Aber
ja, ich denke, vermute, es wird 1 Uhr werden.
Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst.
Also hat mich sehr gefreut.
Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, du nimmst ein bisschen was mit. Und
ich nehme den Kopfhörer mit.
Den kann ich dir leider nicht geben.
Vielen, vielen Dank für die Schokolade.
Ja,
sehr gerne.
Leider ist sie jetzt schon weg. Also muss bald wiederkommen.
Ja, ich bitte drum, genau.
Ja, das ist unter der Woche ein bisschen schwierig, wie wir ja heute merken. Wenn wir mal am Wochenende was machen, wenn wir so die 24-Stunden-Sendung machen.
Unbedingt.
Dann könnten wir sowas natürlich in Angriff
nehmen. Ich bin dafür. Vor allem dann könnte Ingo nämlich auch mal seine Schokoladenpackung aufmachen. Weil wir haben bisher eine normale gegessen.
Ist dein jetzt echt alle?
Ja, klar. Ja, guter Trick.
Ja, das habe ich gut gemacht.
Ein bisschen versteckt hat
es. Ja, genau. Ja, lalala. Ja. Vielen Dank, Dirk. War schön, dass du da warst. Und wir sehen uns auf der UboCon.
Schön.
Ja. Und vielleicht vorher, keine Ahnung, auf irgendeiner der anderen Veranstaltungen vielleicht.
Da dürfen sogar Leute hin, die Open Source benutzen.
Echt? Auf die UboCon?
Auch KDE-Leute.
Ist dann Mac auch? Ist dann nicht.
Mac-Leute auch.
Ist dann nicht Gesichtskontrolle so? Hast du. Nee, es kommen nur die Leute rein, die einen Ubuntu-Users-Account haben.
Nö.
Forums-Account.
Nö.
Mist.
Nö.
Na gut. Trotzdem, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank
noch auf eine Frank. Kurze Last-Minute-Meldung.
Oh, ja. Staub.
HP kauft Palm.
Echt?
Ja.
HP kauft Palm.
Genau.
Naja, gut, dann können die jetzt auch mal wieder Smartphones bauen.
Ja, schlimmer kann es ja jetzt nicht mehr werden.
Okay, egal.
Ich werde nie wieder einen Palm kaufen, also das Thema ist durch.
Jetzt ist es durch.
Ja, schon länger.
Ach so.
Wegen Akku und so.
Ja, aber dann wirst du dir auch nie wieder ein Smartphone kaufen. Ja,
aber ich weiß nicht, wenn die da irgendwie 3D-Support auf das Handy bringen, um da irgendwelche tollen Sims-Spiele drauf spielen zu können, statt mal Synchronisationslösung mit OpenSync zu machen oder mit SyncML zu machen, Wenn sie Google Talk drauf haben, aber das Java-Protokoll nicht unterstützen, dann weiß ich nicht, dann fehlt
ja,
das. Da gibt es andere Baustellen, an denen man was tun kann. Gut.
Nee, deswegen sage ich ja, wir warten auf Migo.
Fass, wollte ich sagen.
Warten ja. auf Migo.
Ja.
Genau.
Migo hört sich fast genauso an wie Godo.
Ja, deswegen habe ich es ja auch so gesagt.
Der ist nicht gekommen.
Frederik meint immer, die ganzen Developer, die heißen dann Amigos.
Genau. Alle untereinander. Ey, Amigo.
Ey, Alter.
Ey, Alter.
Gut, ich fall vom Stuhl.
Du fällst vom genau. Stuhl. Ja, es war auch wieder ein.
Ich fall vom Glauben. Nein, ich verabschiede mich.
Ich verabschiede mich auch. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt euch auf euch auf. Genießt die Sonne und bis nächste Woche.
Im Moment scheint nur die Säufersonne.
Ja, ich habe ja gesagt, nachts ist kälter als draußen.
Die Wurzel zum Quadrat ist nur halb so doppelt.
Licht ist gut ab und zu.
Ja, ich hab die Woche schon so viel Vitamin D produziert, wie manchmal den ganzen Sommer. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Auch danke, Jens, dass du da warst. So halb. Wenigstens bei der 100.
Das war ganz am Ende, ich kann man rausschneiden. Bei
der freien Zeit.
Ja.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2010 unter Creative Commons bei noncommercialsharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee und Tarent. Fairtrade Software.